Joe Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, euer Lieblings-NBA-Podcast. Zumindest hoffen wir das. Mit in der Leitung ist natürlich auch wie immer Arne Thegen, den wir gleich begrüßen werden. Und heute haben wir was ganz Besonderes natürlich vor. Alljährlich werden wir unsere NBA-Awards verteilen. Weil wir natürlich sehr clever sind, machen wir das ein bisschen verfrüht vor allen anderen, damit ihr da den ersten Input bekommen solltet. Aber ich glaube, man kann schon mal wegnehmen. Also zumindest ich kann das behaupten. Meine Awards sind tatsächlich so in Stein gemeißelt, dass selbst die restlichen 7, 8, 6, je nachdem, bei verschiedenen Teams ist es ja anders, Spiele daran nichts mehr ändern werden. Also an meinen Awards wird nicht mehr gerüttelt. Ich weiß nicht, wie es bei deinen aussieht, Arne, das kannst du natürlich gleich beantworten, aber erstmal natürlich moin.
Nee, hier bleibt alles, wie es ist, also auch bei meinen Awards, glaube ich. Ich weiß nicht, wie krass der Vorsprung in meiner imaginären Welt so ist. In den meisten Fällen ist es so deutlich und die Faktoren, die zu meiner Wahl oder auch Nichtwahl geführt haben, werden sich in den nächsten, was weiß ich, 6 bis 10 Spielen nicht mehr ändern. Von daher finde ich, können wir das auf jeden Fall machen. Frohe Ostern, mein Lieber. Wir haben Karsonntag. Gibt es das überhaupt? Ostersonntag, Karsonntag? Ich habe keine Ahnung.
Nennt man, glaube ich,
also
so
frohe und Ostern.
Ich total weird, ehrlich gesagt. Also auch
nennt man den echt Karsonntag?
Karsamstag habe ich jetzt gelesen tatsächlich, eben auch beim Bäcker und halte ich überhaupt nichts von.
Nee, finde ich irgendwie auch extrem seltsam. Andersrum, warum sagt man dann Karfreitag und nicht Osterfreitag? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Von daher, es ist Karsonntag, also frohe Ostern an dich. Freut mich, dass wir wieder in einem besseren Rhythmus sind. Das haben wir auch im letzten Podcast angekündigt. Jetzt ist ein bisschen über die Feiertage einfach ein bisschen Zeit, dass man sich auch mal hinsetzen kann und einen Podcast rauslappen kann. Von daher unsere Awardshow. Letztes Jahr hast du auf jeden Fall immer auch so am Soundboard so richtig geilen kleinen Trommelwirbel reingespielt. Ich weiß nicht, ob du da diesmal wieder was vorbereitet hast. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie einig wir uns sind. Das ist natürlich immer das Spannendste. Für mich sind die meisten Awards, ich will nicht sagen, nicht diskutabel, aber relativ eindeutig. Bin gespannt, inwieweit du da andere Wege gehst. Bei ein, zwei Kandidaten habe ich eine Vermutung, dass wir da in die Diskussion kommen werden. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Und wir haben ja nicht nur die klassischen NBA Awards, sondern wir haben uns auch ein, zwei eigene ausgesucht, damit es hier ein bisschen abwechslungsreich wird. Von daher gibt es eine Menge, auf das man sich freuen kann, würde ich sagen.
Das denke ich auch. Wer jetzt wirklich sich total auf Uneinigkeit freut, ja, den müssen wir wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen enttäuschen. Also tatsächlich sind halt einige Awards also schon echt glasklar. Da werden wir später drauf kommen, aber wir reden ja natürlich auch so ein bisschen über die Runner-Ups und über Kandidaten, die natürlich auch bei diesem Titel zumindest erwähnt werden sollten. Das ist ja auch beim MVP immer mal wieder aufgekommen, bei meinen YouTube-Videos, dass ich zumindest immer finde, dass man von diversen Leuten den Case einfach nicht bestreiten darf. Also selbst alle Leute, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, die jetzt sagen, okay, ich rede gar nicht über irgendwen anders, weil James Harden ist für mich der MVP. Das ist dann für mich irgendwie so ein bisschen schade, weil es dann doch einfach genug Leute gibt, die einfach einen geilen Case in jedem anderen Jahr machen würden. Und für mich ist es dann auch wichtig, drüber zu sprechen. Deswegen freue ich mich drauf. Ich wollte kurz nochmal ein kleines, aber feines Shoutout an die YouTube-Community raushauen. Also alle von euch, die jetzt vielleicht auch neu beim Podcast dabei sind, alle vielleicht auch, die uns jetzt neu über Spotify hören, weil das ist natürlich brandneu. Also die Info jetzt auch nochmal für alle Podcast-Hörer. Falls ihr das Ding gerade über Podomatic, über die iTunes-App oder Stitcher, was auch immer hört, ab jetzt findet ihr uns auch bei Spotify. Könnt uns da sehr gerne folgen, könnt uns da sehr gerne hören, weil auch da, ich glaube, nur wenn ihr einmal auf diesen scheiß Folgen-Button drückt, wird uns das bestimmt weiterhelfen. Unter Sport und Freizeit sind wir da schon sehr solide gerankt, unter anderem neben Bill Simmons und so weiter. Das ist schöne Company und wenn ihr uns da, glaube ich, ein bisschen unterstützt, hilft uns das auch weiter. Aber zurück zum YouTube-Shoutout. Die 12.000 sind geknackt. 12.000 YouTube-Abonnenten und finde ich einfach sehr geil. Ich glaube auch wirklich, dass wir es geschafft haben, dass viele von den YouTube-Leuten jetzt zu unserem Podcast rübergewandert sind. Viele haben da auch sehr schöne Rückmeldungen gegeben, weil sie natürlich dann auch deine schöne Stimme endlich mal hören. Du fehlst ja nach wie vor bei YouTube, aber hier bist du da. Von daher wunderschön. Und ich würde sagen, solange du jetzt nicht auch noch irgendwie einen Shoutout vorbereitet hast, starten wir einfach und ich überlasse dir die erste Wahl, den ersten Award. Worüber möchtest du reden?
Ah, ich habe befürchtet, dass es passiert und gehofft, dass es nicht passiert, weil ich mich noch nicht entschieden habe. Also wir haben uns hier im Vorfeld keine Reihenfolge überlegt. Wir haben auch mal wieder nicht das im Vorfeld irgendwie debattiert. Also auch die Frage kommt ja immer wieder. Ich habe keine Ahnung, wen du in den einzelnen Awards hast und du hast keine Ahnung, wen ich habe. Insofern schauen wir mal, wie einig wir uns sind. Ich weiß nicht, ob wir da so einen Spannungsbogen reinbauen wollen mit den vermeintlich spannenderen, vielleicht dann hinten raus das Ding abbinden wollen. Von daher finde ich, fangen wir vielleicht mal mit einem an, der sehr eindeutig ist, würde ich behaupten, aber der trotzdem irgendwie ganz charmant ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Most Improved Player Award, über den wir die letzten Jahre, würde ich fast sagen, schon relativ viel diskutiert haben, wie sinnvoll, ja, ich sag mal, die Voting-Mechanismen waren, wie sie in den letzten Jahren waren, dass man einfach schlicht geguckt hat, wer scored deutlich mehr Punkte als im letzten Jahr und Peng, der ist offensichtlich Most Improved. Da haben wir immer einen Case dafür gemacht, dass man da ein bisschen genauer hinschaut und sagt, es geht viel um Rolle, es geht viel um Minuten, um Shot Attempts und einfach Opportunity, hast du, glaube ich, immer wieder gesagt. Und da so ein bisschen den Gegencase gefahren, dass man sagt, vielleicht guckt man auch mal hin, dass jemand, der einfach schon sehr, sehr gut ist, einen Skill irgendwie signifikant verbessert hat und deshalb Most Improved Player sein sollte. In diesem Jahr macht uns ehrlicherweise Victor Oladipo einen Strich durch die Rechnung, weil dieser Case so eindeutig und satt und glasklar ist, dass man nicht dran vorbeikommt. Im letzten Jahr waren es 16 Punkte bei den Pacers, in diesem Jahr sind es, glaube ich, 23. Quasi identische Anzahl der Minuten, also das ist eben nicht das Ding, dass er auf einmal deutlich länger spielt. Seine Rolle hat sich verändert, völlig klar. Aber das muss man eben auch erstmal so bringen, dass du auf einmal von einem ja absoluten Ergänzungsspieler zur ganz klaren, glasklaren Nummer 1 deines Teams wirst und das mit besseren Quoten, alle drei Quoten sind verbessert, auch so aufs Feld bringst. Ein fast 23er PER, führt die Liga in Steals an, ist am Ballern und am Zocken ohne Ende. Auf einmal legit einer der besseren Guards dieser Liga, was ich nie gedacht hätte. Also das muss ich auch auf meinen Zettel nehmen, hätte ich ihm niemals zugetraut in dieser Form. Es geht da für mich kein Weg dran vorbei, auch wenn es dieses klassische Score deutlich mehr ist, aber da ist eben viel, viel mehr Substanz dahinter, als wenn jemand einfach 10 Minuten mehr spielt und offensichtlich mehr scored. Bei Oladipo ist es schon ein echtes Improvement, von daher Most Improved Player, kann es keine zwei Meinungen geben. Wird er unanimous, ist die Frage.
Ja, ich glaube schon. Also da kann man einfach, mir fällt es auch wirklich sehr schwer, und da werden wir gleich drüber reden, halt wirklich da Platz 2 oder Platz 3 aufzustellen, weil die Lücke doch einfach sehr groß ist. Und es ist dieser klassische Fall, aber es ist eben nicht nur mehr Opportunity, es ist definitiv auch einfach Improvement. Das steht auf jeden Fall fest. Haben wir auch, glaube ich, schon mal in einer Episode drüber geredet. Victor Oladipo hat selber drüber gesprochen, wie unfassbar hart der in der Offseason gearbeitet hat. Der hat seinen Körper verändert, ist ein kleines bisschen leichter geworden und einfach drahtiger geworden. Hat ja auch gesagt, dass er sich viel von der Work Ethic von Russell Westbrook abgeguckt hat und das auch ohne das Jahr bei den Thunder diese Saison bei den Pacers jetzt nicht möglich gewesen wäre. Und das sieht man einfach. Der Typ ist selbstbewusst, hat sich zum All-Star entwickelt, was niemand vorher gedacht hätte. Ich meine, wie gesagt, man wird immer noch in 2-3 Jahren drüber reden, ob die Pacers jetzt diesen Trade gewonnen haben. Auch später, wenn wir über den Executive of the Year reden, da wird auch ganz gerne mal Kevin Pritchard genannt von den Pacers, weil er eben diesen Deal eingefädelt hat und Oladipo und Sabonis zu den Pacers geholt hat. Das ist schon verrückt. Und ich finde es natürlich auch besonders charmant, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben im letzten Jahr auch den Least Improved Player gekürt. Das werden wir auch in diesem Jahr machen. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir Victor Oladipo war in der letzten Jahr. Also vom Least Improved Player zum Most Improved Player, das ist absolut geil. Ich bin sehr gespannt, ob mein Least Improved Player in diesem Jahr das vielleicht wiederholen kann und dann auch im nächsten Jahr völlig ausrastet. Fände ich sehr, sehr schön, aber schauen wir jetzt doch dann erstmal auf die anderen Plätze. Und da will ich dich natürlich direkt mal fragen, wo guckst du da eher hin? Also man redet natürlich auch so über einen Typ Andre Drummond. Reicht es wirklich, dass er, haben wir auch drüber geredet, dass er einfach seinen Freiwurf signifikant verbessert hat, also über 20% Verbesserung, was einfach heftig ist, das gab es in NBA History noch nicht allzu oft, oder guckst du dann vielleicht doch eher zu so einem Typ Clint Capella, der jetzt nichts signifikant verbessert hat, aber einfach in einer größeren Rolle überall einen Tick besser geworden ist?
Ja, das ist halt die spannende Frage. Also für mich sind genau die Kandidaten, die du gerade genannt hast, Platz 2 und 3, allerdings tatsächlich auch in der Reihenfolge Drummond auf 2 und Clint Capella auf meinem imaginären Ballot auf Platz 3. Auch ein bisschen mangels Alternative, finde ich, weil gerade bei Drummond diese Storyline da natürlich auch ein Stück weit kleiner geworden ist, weil die Pistons einfach ein nicht gutes Team sind, die Playoffs relativ klar verpassen werden in diesem Jahr. Er hat diesen Skill ganz klar verbessert und das, finde ich, darf man auch honorieren. So, sein Passing-Game, darüber hast du auch mal in einem YouTube-Video ein bisschen genauer hingeschaut und mehr drauf geschaut, ob das wirklich reelle Assists, die ja einfach heißen, dass er auf einmal ein Playmaker geworden ist, sind, oder ob es mehr diese High-Post, ich gebe den Ball weiter und irgendeiner drückt das Ding rein, Geschichten sind. Von daher, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, einfach zu sagen, Andre Drummond ist auf einmal ein super Passer, so weit sollte man im Zweifel auch nicht gehen. Aber der hat sich schon legitim verbessert, von daher ist er für mich die 2. Ich bin ganz froh, dass Oladipo da die 1 wirklich so deutlich macht, weil ich Drummond nicht guten Gewissens hätte wählen wollen als Most Improved Player, und ähnliches ist es bei Capella so. Natürlich hat er einen Schritt nach vorne gemacht in allen Elementen irgendwie, in keinem so einen Riesensprung, ist einfach legitim besser als im letzten Jahr und das finde ich auch in Ordnung, darf man auch honorieren, aber da fehlt mir so ein bisschen dieser absolut eindeutige Schritt nach vorne, um dann jemanden zum Most Improved zu wählen. Also sei es dann einfach ein Skill, der einfach so klar erkennbar besser ist als vorher, oder irgendwie das Gesamtpaket noch einen Sprung krasser weiterentwickelt. Der hat natürlich jetzt auch eine sehr dankbare Lage, so bei den Rockets, führt seine Rolle überragend aus. Also wenn du mich fragst, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gemacht. bester Rollenspieler der Liga, dann würde ich dieses Jahr wahrscheinlich Clint Capela wählen, auch wenn er eventuell sich nicht für einen Rollenspieler hält. Für mich ist er einfach ein elitär guter Rollenspieler, aber mit einer ganz klaren Rolle, die er überragend ausfüllt. Von daher den Award, wenn wir ihn gemacht hätten, würde ich ihm geben. Für Most Improved reicht's nicht. Fürs Ballot reicht's bei mir schon. Das finde ich in Ordnung. Aber wie gesagt, für mich muss das Ding eigentlich unanimous gehen. Und ich sehe auch da keinen Case. Also du hast es vorhin mit den Cases angesprochen. Das ist ja immer eine Frage. Ja, also ein Case, was heißt ein Case? Heißt das, man kann wirklich ruhigen Gewissens denjenigen auch wählen? Oder heißt das, man möchte ihn mit einem vernünftigen Case eben auch mit reinwerfen und belohnen für eine gute Saison, kann ihn aber eigentlich nicht wählen? Und so ist es bei Most Improved für mich. Da kann man gerne über Drummond sprechen. Ich finde, wählen kann man in diesem Jahr niemand anders als Depot und das ist auch in Ordnung.
Das ist völlig richtig, aber klar, aufs Ballot kommen die Kandidaten wahrscheinlich schon bei vielen Leuten. Andre Drummond, da widerspreche ich mir vielleicht auch ein kleines bisschen selber, weil ich eigentlich immer gesagt habe, dass ich sowas viel eher belohnen würde, als jetzt diese klassische, er kriegt mehr Shots, dass jemand einen Skill verbessert hat und das ist nun mal sein Freiwurf und das ist auch extrem wichtig. Aber was mich bei Drummond dann doch irgendwie einfach davon abhält, ihn als Most Improved zu betiteln, ist einfach die Geschichte, dass er doch enttäuschenderweise einfach nicht improved genug ist für mich. Also er hat jetzt durch den verbesserten Freiwurf das erste Mal in seiner Karriere ein True Shooting, glaube ich, was über 53% liegt oder so, ist er, glaube ich, bei 54%, nach wie vor Unterliga-Durchschnitt und das ist bei seinen körperlichen Voraussetzungen einfach nach wie vor ein Unding. Also klar, das ist improved, sein Freiwurf, sein Playmaking, ja, das ist einfach ein sehr schönes Beispiel und da hat dann teilweise Kevin Durant auch recht, wenn er halt alle wieder nur als Block-Nerds, die irgendwie die Games nicht schauen, betitelt, weil da ist es tatsächlich so. Das kannst du nicht so behaupten. Seine Assist-Zahlen sind einfach damit zu erklären, dass die Detroit Pistons mit Abstand die meisten Dribble-Handoffs in der kompletten NBA laufen lassen. Die laufen viel durch Andre Drummond und du hast es eben erklärt, es läuft halt folgendermaßen ab. Er steht am Elbow, hat den Ball in der Hand, gibt den Ball weiter, irgendwer drückt ab, ist ein Assist. Das ist auch eine Qualität und das kann nicht jeder. Du kannst nicht jedem Center den Ball da mit gutem Gewissen so oft in die Hand geben. Turnover-Zahlen sind dementsprechend aber natürlich auch nach oben gegangen. Ist so die Sache. Also bevor ich zu Drummond gucke, würde ich da vielleicht eher fast noch Tobias Harris erwähnen. Also der für mich einen soliden Schritt nach vorne gemacht hat, auch statistisch jetzt gar nicht so krass, aber sein Dreier ist jetzt einfach verdammt gut geworden und er hat für mich auch wirklich den nächsten Schritt gemacht, so als reelle, zweite Option der Offense würde ich mich wohlfühlen, wenn Tobias Harris das ist. Das hat er bei den Pistons gezeigt, hat er vor allen Dingen jetzt auch bei den Clippers gezeigt und ansonsten würde ich nochmal so ein paar kleine Namen einfach nur mal kurz in den Raum schmeißen, so die vielleicht ein bisschen unterm Radar laufen. Da würde ich einen Shoutout verteilen wollen an Kyle Anderson, der für mich einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht hat. Für mich ist er der zweitbeste Spur in dieser Saison gewesen. Dann würde ich auch noch einen ganz kleinen Shoutout an Dwight Powell vergeben, der sich bei den Dallas Mavericks sehr gut gemacht hat und sich zu einem der besten Finisher in der Liga entwickelt hat und Julius Randle kann man, glaube ich, auch noch erwähnen, dessen Offensivgame einfach viel besser geworden ist und der einfach auch reifer als Spieler geworden ist. Ich bin nach wie vor kein Fan, du glaube ich schon, aber man kann ihn zumindest auch noch mal kurz erwähnen hier.
Das geht bei mir natürlich runter wie Öl, dass ausgerechnet du derjenige von uns beiden bist, der Julius Randle reinwirft, weil ja, ich bin nach wie vor Riesenfan, bin es immer gewesen, auch in Phasen, als es nicht gut lief bei ihm, freue mich über die Phase, wo es jetzt gut läuft. Aber ja, also so richtig als Most Improved und meinen Top 3, weiß ich nicht, in meinem 5er-Ballot wäre wahrscheinlich dabei, in den Top 3, da reicht es dann nicht, da habe ich dann die anderen Kandidaten doch ein bisschen signifikanter weit vorne. Habe eben gemerkt, weil du das so am Rande angeschnitten hast, Executive of the Year habe ich nicht vorbereitet. Habe ich vergessen.
Ja, ich glaube, das können wir ein bisschen freestylen. Ist auch definitiv natürlich das Spannendste. Wir sollten es nicht ganz am Ende machen, weil ich habe keinen Bock drauf, dass dann alle abschalten. Also wir schmeißen
ja, irgendwo ich in die gut. Mitte,
wo einfach alle dann da durch müssen. Nein, es ist ja gar nicht so unspannend. Also finde ich schon ganz nett. Da redet man ja vor allen Dingen natürlich nochmal so über ein paar Trades und ein paar Signings, die sehr, sehr schön waren natürlich, wenn man über den Executive of the Year spricht. Und das ist gar nicht mal so unspannend. Aber dann springen wir, glaube ich, mal weiter. Und weil du eben ausgesucht hast, dann... Nee, ich fühle mich nicht bereit heute. Ich bin irgendwie nicht so gut drauf und ich kann diese Entscheidung einfach nicht treffen. Also ich glaube, das musst du übernehmen heute.
Das ist trist. Dann übernehme ich die Entscheidung, um welche Kategorie es geht, aber du fängst an, da rein zu senfen. Und ich würde sagen, vielleicht, warum nicht? Vielleicht mischen wir unseren ersten eigenen Award einfach mal rein. Wir haben nicht ewig viele davon vorbereitet dieses Jahr, aber es bietet sich irgendwie an, wenn man mit dem Most Improved anfängt. Du hast es eben schon skizziert. Wir haben im letzten Jahr den Least Improved Player Award vergeben. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich hatte, dass du Depot hattest. Mag sein, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Finde ich aber ganz charmant, wenn man vielleicht so ein bisschen Reverse Jinxen kann. Und du kannst ja mal anfangen, bevor du deinen Spieler raushaust, mir ein bisschen zu erzählen, wie du das angegangen bist. Weil das ist natürlich, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war es eher so ein bisschen so ein emotionaler Award, wo ich gesagt habe, der kriegt bei mir, kriegt den jemand, von dem ich mir einfach einen größeren Sprung erhofft hätte, wo ich persönlich, also wirklich ich, Arne Thegen, persönlich enttäuscht bin, dass er diesen Sprung nicht gemacht hat, weil ich ihn erhofft und erwartet habe. Deswegen ist es mein Least Improved Player. Man kann da sicher auch ein paar andere mit reinwerfen. Natürlich könnte man Nerlens Noel nehmen, irgendjemand, der halt nie spielt. Aber ich habe es da ein bisschen anders gemacht. Wie hast du diesen Award verstanden und wer ist es?
Ich habe es auf jeden Fall auch ähnlich gemacht und habe mich letztendlich für jemanden entschieden, den ich da jetzt auch mit reinschmeiße, weil ich persönlich ihn mag. Also ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, ich bin Fan von ihm, aber von dem ich doch ein bisschen enttäuscht bin. Und ich hoffe mir, dass ich dadurch, weil er wird es sehr wahrscheinlich hören, dass ich ihm dadurch einen Spark gebe und er in der nächsten Saison vielleicht einen nächsten großen Schritt machen kann. Und ich glaube, alle denken jetzt, ich sage Dennis Schröder, aber ich sage es nicht. Nee, ich gehe tatsächlich zu den Dallas Mavericks und ich bin persönlich ein kleines bisschen enttäuscht von Harrison Barnes. Und ich finde, er passt wirklich komplett zu 100% in diese Kategorien. Ist für mich der Least Improved Player. Er hat eine schöne erste Saison bei den Mavericks gespielt, die für mich noch nicht mal überraschend kam, weil all das, was er gemacht hat, das haben wir vorher besprochen und da warst du eigentlich auch der gleichen Meinung, dass wir uns das haben vorstellen können, dass er so bei den Mavs spielen kann. Die zweite Saison ist dann schon doch sehr enttäuschend. Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das einfach mit dieser, naja, 70%igen Tanking-Operation zusammenhängt, ob die Rolle vielleicht irgendwie so dankbar ist, aber es ist schon sehr schade zu sehen, dass er nicht den nächsten großen Schritt machen konnte und dass man jetzt leider schon wieder darüber diskutieren muss, oh, Harrison Barnes bei den Mavs, macht das alles noch Sinn? Willst du ihn nicht vielleicht doch irgendwie traden mit seinem Vertrag? 2 Jahre müsste er noch auf den Büchern haben und das finde ich einfach schade. Statistisch ist es in Ordnung, was er liefert, rein sportlich finde ich, hat er auf jeden Fall keinen Schritt nach vorne gemacht, die erste Saisonhälfte war katastrophal, also gerade auch die On-Off-Stats waren absolut spektakulär. Ich glaube, sobald er auf dem Platz stand, waren die Dallas Mavericks einfach minus 37 und sobald er nicht mehr auf dem Platz stand, war es einfach positiv alles. Das ist ein bisschen besser geworden, aber dennoch finde ich es schade und deswegen ist er für mich der Least Improved Player.
Finde ich sehr, sehr spannend. Hoffe, dass dieses Reverse-Gejinxe auch wirklich eintritt. Er ist bei mir der Runner-Up. Also ich habe hier kein Ballot gemacht, aber er war der Erste, an den ich gedacht habe, als ich mich über diese Kandidaten informiert habe und irgendwie gedacht habe, wen nehme ich, war Harrison Barnes so der Erste, weil genau das eben eingetreten ist. Er ist eigentlich noch relativ jung, also noch nicht in der Prime, schon noch so auf dem Weg dahin und man denkt, da müsste noch mal einen Schritt nach vorne irgendwie drin sein. Aber ganz ehrlich, die Mavs haben die 21 Wins, 22, keine Ahnung. Es ist halt auch wahnsinnig schwer, da jetzt irgendwie positiv
rauszustellen. Zu viele Wins schon wieder, das ist das Problem.
Ja, na klar, es sind zu viele, aber es ist halt andersrum auch schwierig, da zu sagen, okay, irgendwie ist jetzt Harrison Barnes jemand, der vorne weggeht und 25, 26, 27 scored und da irgendwie das Beste draus macht. Finde ich ein bisschen schwierig, von daher klammere ich die Saison mal so halb aus und hoffe, dass der Schritt nach vorne nächstes Jahr kommt. Ich hatte, als du eingeleitet hast, ein bisschen Angst, dass du tatsächlich meinen Spieler auch hattest. Hast du zum Glück nicht. Mein Least Improved Player ist Norman Powell. Ich, Riesenfan. Ja, interessant. Du, glaube ich, auch Riesenfan, oder das heißt Riesenfan, aber schon jemand, der das Skillset mag und den Typ irgendwie mag. Er hatte letztes Jahr vor allem in den Playoffs so ein bisschen seine Breakout-Season, hat da 25 Minuten gespielt, auf 36 gerechnet, 17 Punkte gemacht, den Dreier extrem gut getroffen in hohem Volumen, hat, glaube ich, 44% geschossen bei 5,5 Attempts oder so ähnlich, war wirklich gut unterwegs, hat über die ganze Saison 18 Minuten gespielt bei den Raptors. Man hat eigentlich gedacht, so, der hat sich jetzt seinen Teil in der Rotation irgendwie erkämpft, erarbeitet, etabliert, wird wahrscheinlich sogar starten Anfang dieses Jahres und ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass er so diesen Otto Porter Jr. Lightweg gehen kann, also wirklich sich so aus dem Schatten der beiden Großen, also des Backcourts bei den Raptors, ein bisschen rausarbeiten kann als wirklich dritte legitime Option. So, das ist halt überhaupt nicht passiert, im Gegenteil. Er hat anfangs gestartet, ich glaube die ersten 10, 12 Spiele, hat seinen Starting-Spot dann an OG Anunoby verloren, was eine schöne Geschichte ist, weil der einfach einen geilen Eindruck macht für Norman Powell, aber einfach bitter gelaufen ist und ist dann relativ schnell so ein bisschen Opfer der neuen Tiefe der Raptors geworden. Da haben wir immer wieder drüber geredet. Und was ich schon spektakulär fand, war, dass jetzt alle reden über die Raptors-Bank. So, ne? Sie sind unfassbar tief, haben da 4, 5 Leute, die wirklich ihren Anteil haben. Man redet nicht über Norman Powell, man redet über Fred Van Vliet, man redet über, was weiß ich wen, über Siakam und Co., über Jakob Poeltl, aber keiner redet mehr über Norman Powell, nicht mal, wenn es um die Bank geht. Er spielt jetzt noch irgendwie 15 Minuten, trifft seinen Dreier unfassbar katastrophal, unter 30%, hat wirklich zero Confidence, also wenn er den Ball in der Hand hat, wide open ist, keine Chance, du siehst ihm die Angst vor diesem Wurf an. Wenn ich jetzt in die Game Logs gucke, die letzten Spiele sind das 12, 13, 10, 5 und 3 Minuten. Also wirklich 10, 5 und 3 Minuten in den letzten 3 Spielen. Ist kurz davor, da irgendwie aus der Rotation zu fallen. Ich habe mir da einfach deutlich mehr erhofft. Ich finde, die Raptors ist eine schöne Story. Ich finde es sehr schade, dass das so ein bisschen zu Lasten von Norman Powell geht. Wenn man Dwayne Casey so ein bisschen verfolgt, der ist immer noch ein Believer, der meint immer noch, wir brauchen Norman Powell, vor allem in den Playoffs, weil sein Spielstil, sein Game einfach auch playoff-freundlich ist. Aber dass der jetzt auf einmal wieder einen riesen Spot in der Rotation einnimmt, sehe ich auch noch nicht wirklich kommen. Und ich habe da einfach gehofft, dass er wirklich den Ansatz, den er in den Playoffs letztes Jahr gezeigt hat, weiterführen kann und einen richtigen Schritt machen kann. Hat er überhaupt nicht gemacht. Ist ein bisschen undankbar, aber ist deshalb mein Least Improved Player.
Kann ich sehr gut nachvollziehen und liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass er bei uns beiden und auch bei vielen anderen ein absoluter Top-Favorit auf den Most Improved Player-Titel war vor der Saison, weil man eben wirklich damit gerechnet hat, mit den Veränderungen, die in der Offseason passiert sind bei den Raptors, dass er jetzt wirklich eben die große Chance bekommt als Starter. Aber man muss es nur mal so sagen, es ist deswegen vielleicht auch ein kleines bisschen schwierig, ob er jetzt wirklich Least Improved ist, gerade auch in so einer kleinen Rolle, aber er wurde einfach überholt. Also er wurde einfach überholt von anderen Jungs auf der Bank von den Raptors, dadurch natürlich auch CJ Miles eine große Rolle gespielt, Anunoby hast du angesprochen und einfach viele Jungs, die sich da aufgedrängt haben und einfach das ja wahnsinnig gut machen. Wir werden später mit Sicherheit nochmal über die Bank der Raptors sprechen, aber das ist ein kleines bisschen schade. Abschreiben sollte man ihn definitiv nicht und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es eine gute Wahl ist, weil da könnte ich mir auch so einen Reverse-Jinx wirklich erhoffen. Aber es wird spannend, weil er natürlich so in dieser kleinen Rolle theoretisch ein interessanter Trade-Chip auch wäre, weil was wollen die Raptors mit einem Norman Powell, der irgendwie halt seine 14 Minuten von der Bank spielt, bringt keinem so richtig was. Ich glaube aber nach wie vor, dass da einige Executives gerne den Hörer in die Hand nehmen würden. Wenn sie hören, dass der Mann verfügbar ist, ist sehr spannend. Ich bin auch gespannt, ob er wirklich in den Playoffs überhaupt eine Rolle bekommen sollte. Aber gerade je nach Matchup ist er eigentlich auch ein interessanter Junge, weil er auch dieses Two-Way-Potenzial mitbringt mit seiner wahnsinnigen Athletik. Aber es sieht momentan schwierig aus und von daher finde ich eine sehr gute Wahl, Tegli.
Stabil. Ich würde auf jeden Fall einen Flyer nehmen, wenn ich irgendwie Executive wäre. Definitiv, also ich würde, bin da, bleib da an Bord. Der ist zwar schon, ich glaube, 24, aber mein Gott, hat ein geiles Skillset, eine unfassbare Athletik, eine geile Attitüde.
Dallas Mavericks, also einfach Dallas ein stabiler Mavericks typ. Mit Norman Powell,
ja, Mann.
Könnte ich mir sehr gut
finde
vorstellen.
Finde ich auch geil. Ja. Finde ich auch geil. Nerlens Noel reanimieren.
In die von Wesley Matthews rein, der dann bald endlich mal weg ist und dann kannst du da wirklich neu angreifen. Nerlens Noel und dann hast du ein geiles athletisches Team, ey, mit Dirk Nowitzki auf der 5.
Rimrunner Nowitzki mit 44 dann. Ja, finde ich gut. Stabil. Lass uns doch mal ein Award weitergehen. Und ich weiß nicht genau, ob du jetzt bereit bist, dich zu entscheiden. Wenn nicht, dann lege ich einfach weiter die Kategorie vor.
Nein, das musst
vor.
Du übernehmen heute.
Dann übernehme ich das. Und weil sich auch das thematisch irgendwie so ein bisschen anschließt, finde ich, bleiben wir einfach dabei und streuen jetzt mal den Coach of the Year ein. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Award. Ja, finde ich einen interessanten Award, weil ich am Anfang dachte, ja, ist eigentlich auch ein Lock. Vielleicht nicht ganz so klar wie andere Awards, aber für mich war es dann eigentlich relativ deutlich. So, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso schwieriger habe ich mich damit getan. Ich bin dann bei, um es vorwegzunehmen, bei Dwayne Casey als Coach of the Year geblieben, finde es aber lange nicht mehr so deutlich, wie ich das am Anfang gedacht habe. Also es gibt da diverse Kandidaten, die auf meinem Ballot mit dabei sind. Können wir gleich nochmal drauf kommen, wenn du auch deinen rausgesenft hast. Was der Case für Dwayne Casey ist, oh geil, richtig aus Versehen Wortspiel, das sind die besten, finde ich immer richtig gut. Also der Case für Dwayne Casey ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wir haben immer wieder drüber geredet. Er war die letzten Jahre schon teilweise echt schwer in der Kritik, was so den Spielstil der Raptors anging, was die Chancen in den Playoffs anging. Wurde da persönlich schon auch mit in die Verantwortung genommen, auch zu Recht. So, und hat dann aus dieser Kritik, finde ich, wirklich die besten Schlüsse gezogen, hat den Style signifikant verändert, den die Raptors spielen, auch darüber haben wir immer mal wieder gesprochen. Ist jetzt auf dem besten Weg dahin, den Osten zu gewinnen. Es sind nur noch 2 Spiele vor Boston, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Raptors das nach Hause bringen und dann mit um und bei 60 Wins die Saison beenden. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr stabil, wenn man sich mal wirklich überlegt, dass sie einfach, ich will nicht sagen um 180 Grad, da hast du auch mal ein Video zugemacht, dass sie immer so ein bisschen in alte Muster verfallen, aber die spielen prinzipiell ein völlig anderes, völlig anderen Basketball. Also die sind eine Top 6 Offense, Top 6 Defense, teilweise sogar deutlich davor, also waren lange Zeit das einzige Team, was Top 5 an beiden Enden war. Einfach wirklich gut unterwegs, ein legitim gutes Team. Wie weit es dann in den Playoffs geht, darüber können wir dann zu gegebener Zeit nochmal sprechen. Aber sind eins der besten Regular-Season-Teams. Wenn man Richtung Net-Rating schaut, sind sie da sehr, sehr weit vorne im Osten. Also dann wirklich Runaway das beste Team, wenn man darauf schaut. Haben die beste Bank der Liga. Auch das ist, finde ich, immer ein gutes Argument für einen Coach, wenn er es schafft, Rotations und Lineups zu finden, die funktionieren, die auch außerhalb der Starting Five und der besten Jungs funktionieren. Von daher ist es dann bei mir doch einigermaßen deutlich Dwayne Casey, aber ich sehe durchaus die Cases für einen Stevens, McMillan, Quinn Snyder, D'Antoni, Brett Brown, um da mal ein paar Namen reinzuwerfen. Das Ballot ist relativ lang bei mir. Es gibt da viele, die einen guten Job gemacht haben. Bei mir ist es Casey.
Bei mir ist es auch Dwayne Casey, aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist der einzige Award, bei dem ich ein kleines bisschen zitter bezüglich der restlichen Spiele, die es in der NBA-Saison einfach noch gibt. Weil es gab da ja auch letzte Nacht so ein kleines Duell, was für viele, was den Coach of the Year-Titel angeht, vielleicht sogar ein bisschen vorentscheidend war, was natürlich absoluter Schwachsinn war. Aber die Celtics haben die Raptors geschlagen und da wird dann natürlich wieder getitelt, dass Brad Stevens Casey geoutcoached hat. Und das war ja natürlich auch immer die Kritik, dass gerade in den Playoffs ein Casey einfach versagt hat und nicht in der Lage war, diese Adjustments zu machen, die man sich halt von einem wahnsinnig guten Coach erhofft, wie halt ein Typ Stevens, ein Typ Spoelstra oder selbstverständlich auch ein Typ Popovich. Und es ist auch wirklich spannend, aber deswegen finde ich es ja eigentlich ich auch so charmant, ihm diesen Titel auch einfach zu geben. So gerade, es ist so ein bisschen ein Storyline-Vote für mich auch, weil wenn du jetzt bei Google einfach mal eintippst, Worst Coaches of the NBA und dann einfach mal dir so Listen anguckst von vor ein paar Jahren, du wirst immer den Namen Dwayne Casey finden. Also der Mann würde wirklich absolut beschmutzt, hat in dieser Saison aber einfach zu viel geleistet. Du hast es angesprochen, was die Bank angeht, finde ich auch wirklich, ist ein sehr gutes Argument, was einfach natürlich den veränderten Spielstil angeht, aber für mich gerade auch ein großer Punkt, der auch einfach unterschätzt ist als Coach, das Player-Management / das Ego-Management, weil es lief ja nicht alles glatt, wir haben auch drüber gesprochen, Kyle Lowry hat sich in den Medien geäußert und hat seinen Frust so ein bisschen ausgesprochen und meinte ja, hey, guckt nicht auf meine Stats, ich weiß auch nicht, ist halt irgendwie alles ein bisschen undankbar gerade, ich habe den Ball nicht in die Hand und ich verstehe das alles nicht so richtig, und DeRozan hatte weniger Touches, die Starspieler mussten da wirklich ihr Ego zurückstecken und ein Casey hat das alles gemanagt und hat es hinbekommen, dass sie das annehmen, dass sie die Vision verstehen und inzwischen läuft es einfach. Und dazu gehört für mich auch dieser Faktor, Casey ist wirklich einer der wenigen Coaches, der mal überhaupt nicht dafür zurückscheut, seine Bank einfach länger auf dem Court zu lassen, wenn es läuft, oder sogar Spiele zu Ende zu spielen, wenn es einfach läuft, dann sitzen die Starspieler auf der Bank oder sitzen Starter auf der Bank und das wird auch alles akzeptiert. Und das ist für mich auch eine unterschätzte Qualität von einem Coach. Großes Problem ist aber, um jetzt den Bogen endlich mal wieder geschlossen zu bekommen, ist halt, wenn Brad Stevens mit dieser Truppe und ohne Gordon Hayward und auch phasenweise ohne Kyrie Irving und Al Horford, also mit einer Rümpeltruppe teilweise, es schafft, den Osten zu gewinnen, Mann, dann ist es eigentlich auch verdammt schwer, diesen Titel nicht nach Boston und zu Brad Stevens zu geben, wo wir uns ja eigentlich auch alle einig sind, dass der wahrscheinlich rein vom IQ und von seinem Brain und so weiter einfach zu den besten Coaches der Liga jetzt schon gehört, obwohl er noch so jung ist.
Ja, das ist halt das große Problem. Also wenn du mich fragst, wer von den beiden ist der bessere Coach, unabhängig davon, dass ich es wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut bewerten kann von hier, aber so Ferndiagnose, ganz klar Brad Stevens. So, es sind halt nur noch 2 Wins und was der ohne Kyrie lange Zeit, ohne Hayward, du hast es gesagt, aus diesem Roster macht, jetzt ohne Marcus Smart und so weiter und so fort, das ist absolut sensationell und er ist für mich auch die klare Nummer 2 auf diesem Ballot. Ich hätte auch da nicht wirklich ein Problem, wenn man am Ende für Stevens votet, das könnte ich irgendwie nachvollziehen. Also da finde ich den Case schon relativ stark, dass man sagen kann, es ist irgendwie um und bei ein Cointoss. Für mich geht es dann 60-40 vielleicht zu Casey, weil ich da dann noch ein bisschen mehr Argumente sehe. Aber ich sehe total ein, warum man auch locker sagen kann, ich will Brad Stevens. Von daher, beide hätten es verdient. Ich fände es so ein bisschen, hast du eben auch nochmal gesagt, so Redemption-mäßig irgendwie ganz schön für Casey. Also Stevens hält sowieso jeder für einen sensationellen Coach und der ist es auch. Und der wird in seinem Leben wahrscheinlich 10-facher Coach of the Year werden, wenn es so weitergeht. Er ist halt auch noch jung. Bei Casey gibt es zumindest mal den Ansatz, dass es vielleicht die einzige Chance in seinem Leben ist, dieses Jahr das Ding zu holen. Ja, zumindest erstmal.
Das
kann man
festmachen. Das ist die einzige und letzte Chance, dass er diesen Titel bekommt. Das steht fest.
So, und dann finde ich, dann fände ich es irgendwie auch charmant, ihm den zu geben, weil er einfach diese Kritik auch angenommen hat und irgendwie standgehalten hat und da einen echten Schritt nach vorne gemacht hat. Von daher, ich würde Casey wählen. Ansonsten so Platz 3 finde ich schon wieder ganz spannend. Also ich habe da vorhin mal so ein paar Namen reingeworfen. Mittlerweile, wenn ich mir Phillys Record so angucke, finde ich, Brad Brown hat da durchaus auch einen Case für sich. Also wer vor der Saison gesagt hätte, Philly holt irgendwie Homecourt, brutal. Andersrum geht da eben viel der Credits dann doch eher Richtung Embiid und Simmons und Co. Also finde ich schwierig. McMillan natürlich mit den Pacers irgendwie ein um und bei 50-Win-Team zu werden, wenn es so weitergeht, schon absolut stabil. Und Ähnliches gilt im Westen eigentlich. Terry Stotts hätte ich noch mit reinwerfen sollen. Also wenn die Blazers irgendwie Dritter werden und danach sieht es gerade aus, hat der auch durchaus einen Case auf seiner Seite. Quinn Snyder mit dem vollkommen verletzungsgebeutelten Jazz-Team hat da auch immer sowieso einen Case für sich. Wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, mein Platz 3, wahrscheinlich wäre es Terry Stotts am Ende, weil die Blazers da einfach eine ordentliche Überraschung sind, ohne dass ich es gerne würde, aber es ist irgendwie so.
Das typische Coach of the Year Bingo, man guckt in die Standings und guckt so, oh, Platz 4, ja, warum nicht?
Ja, klar.
Ja, aber natürlich, klar, du kannst eigentlich auch wieder über Greg Popovich reden, die Spurs stehen auf einmal wieder auf Platz 4 und wir müssen jetzt gar nicht erst anfangen darüber zu reden, was die Spurs auch da für eine Resterampe teilweise auf den Platz schicken und trotzdem irgendwie noch Erfolg haben, aber es dann doch einfach wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Wins und Rockets-Fans fragen natürlich vollkommen zurecht, hey Tegli, wo ist denn Mike D'Antoni auf deinem Ballot? Und ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, es ist das beste Regular-Season-Team und er ist nun mal der Coach dieses Teams, wäre dann ähnlich wie viele halt auch seit Jahren den MVP voten, aber da wirkt für mich halt einfach auch ein bisschen mit ein, der Mann hat es halt im letzten Jahr gewonnen und hat halt Chris Paul dazu bekommen. Klar, er macht weiterhin einen wahnsinnig guten Job, kann man nicht so sagen, auch das muss man erstmal managen und er hat es hinbekommen, dass diese Transition gut klappt und dass es gut funktioniert mit den beiden, aber mir fehlt da einfach so ein kleines bisschen die Storyline und der akute Grund, warum ich jetzt sage, boah, Mike D'Antoni hat sich als Coach jetzt einfach hervorgetan in diesem Jahr, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja klar, ich hatte ihn mir am Anfang habe ich ihn ja einmal mit reingeworfen, so als Coaches, die da auch noch einen Case für sich haben. Natürlich hat er den Case und ich fände auch nicht, dass das eine falsche Wahl wäre, wenn man sagt, hey, mit Abstand bestes Team, der Coach macht offensichtlich einen sehr, sehr stabilen Job, hat eine ganz klare Handschrift, die man da sieht. Deswegen fand ich es auch im letzten Jahr absolut richtig, dass er das Ding gewonnen hat. Ich finde so dieses, ja, ein Coach of the Year zweimal nacheinander zu voten, ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, den Award verstehe ich eher als wir bringen mal jemanden ins Rampenlicht, der da einfach einen sehr, sehr guten Job macht. Es gibt halt irgendwie 30 Coaches in der Liga und da zweimal nacheinander denselben zu wählen, weil er einfach aus einem sackguten Team eine sackgute Leistung holt, kann man machen, aber ehrlicherweise hätte man dann auch jahrelang einfach Steve Kerr wählen müssen oder wahlweise Popovich wählen müssen. Hätte ich auch nie gemacht, von daher hat das nichts mit D'Antoni persönlich zu tun, sondern mehr mit meinem Verständnis von diesem Award. Und ich finde es dann schöner zu sagen, dann kriegt halt ein Terry Stotts mal ein bisschen Rampenlicht, weil er irgendwie die Blazers auf Platz 3 coacht, als ein D'Antoni, der eben ja mit den Rockets das beste Team der NBA ist gerade und dafür seine Liebe bekommt, aber der hat es halt letztes Jahr gewonnen, mein Gott.
Ja, so ist es. Aus ähnlichen Gründen könnte man natürlich eigentlich nochmal über Steve Kerr reden, aber das können wir uns jetzt auch sparen. Ist schon witzig, ist für mich auch wirklich überraschend, einfach ein Titel, der sehr wenig Prestige mitbringt. Also ich musste auch wirklich ein bisschen überlegen, um mich daran zu erinnern, dass Mike D'Antoni im letzten Jahr gewonnen hat. Man redet halt nicht wirklich oft drüber. Aber klar, es ist immer schwer, die Coaches zu bewerten, aber zumindest ein, zwei Anhaltspunkte hat man da ja immer und dann lohnt es sich natürlich auch drüber zu sprechen. Wir machen weiter.
Wir machen weiter und da ich heute offensichtlich die Aufgabe habe, die Awards vorzulegen und du dann reinsenfen darfst, finde ich, suchen wir uns einfach mal einen, der ein bisschen diskutabler ist, würde ich mal vermuten, und nehmen einfach mal aus meiner bunten Liste hier den Rookie of the Year. Wer die Kandidaten sind, es ist ein Zweikampf, fairerweise. Man kann da vielleicht sagen, man will noch irgendwie Jason Tatum mit reinwerfen oder Kyle Kuzma oder wen auch immer. Ehrlicherweise ist es seit ein paar Monaten ein Zweikampf zwischen Ben Simmons und Donovan Mitchell, die beide ihre Cases haben. Ich habe keine Ahnung, wen du votest, ehrlicherweise. Bin froh, dass du vorlegst. Ich habe da meine Entscheidung getroffen. Ich sehe den Case für beide irgendwie. Es sind völlig unterschiedliche Cases, wenn man mal ehrlich ist. Nicht ganz so wie im letzten Jahr mit Brockton, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Ich bin gespannt. Also wer ist dein Rookie of the Year? Ist es Simmons? Ist es dann doch Mitchell? Musst du dich vielleicht irgendwie ja einer kleinen subjektiven Färbung als Jazz-Fan unterwerfen? Wie sieht's aus?
Das muss ich mir nicht vorwerfen lassen, weil ich habe tatsächlich einen kleinen 180 gemacht und habe mich umentschieden, weil ich habe zwischenzeitlich natürlich so ein bisschen aus Hype-Gründen und aus Jazz, subjektiv, was auch immer Gründen, habe ich Donovan Mitchell als meinen Rookie of the Year frühzeitig deklariert, muss aber inzwischen einsehen, dass der Mann da aus Philly, obwohl er natürlich einen kleinen Vorteil hat, weil er eben dieser Fake-Rookie so ein kleines bisschen ist, so wie es Joel Embiid auch im letzten Jahr war, ist es einfach Ben Simmons, da kommst du für mich nicht dran vorbei. Also natürlich lautet das Argument für Donovan Mitchell, Mensch, der ist als Rookie der Go-To-Guy, trägt sein Team offensiv in die Playoffs. Und klar, das stimmt irgendwie auch so. Aber ich finde, je mehr ich drüber nachgedacht habe, kann man die offensiven Rollen, auch wenn sie anders sind, doch einfach sehr gut vergleichen. Ich meine, Ben Simmons ist ein Rookie-Point Guard und wir haben schon verdammt oft drüber gesprochen, wie schwierig das ist, diese Rolle ohne viele Erfahrungen auszufüllen. Und das macht der Typ einfach wahnsinnig gut. Also man kann mir einfach nicht erzählen, Donovan Mitchell hat offensiv eine größere Rolle als Ben Simmons. Das ist für mich sogar eher falsch und ich würde sagen, Ben Simmons hat eine größere Rolle. Und es ist ja auch nicht so, dass Donovan Mitchell sein Team eigenhändig in die Playoffs führt. Also ich meine, seitdem Rudy Gobert ist, läuft es bei den Jazz so gut. Vorher hat Donovan Mitchell sie definitiv am Leben gehalten und er ist ein unfassbar geiler Typ. Ich liebe den voll. Also natürlich bin ich unfassbar dankbar dafür, was er für die Jazz geleistet hat. Aber den Impact, den Ben Simmons dann da vor allen Dingen auf dem Court einfach hat und auch defensiv ist er für mich der stärkere von beiden, kommst du an ihn einfach nicht vorbei. Es ist eine der besten Rookie-Saisons, die wir, glaube ich, so in den letzten 10 Jahren gesehen haben von Ben Simmons. Donovan Mitchell ist da, glaube ich, auch schon weit oben dabei. Aber für mich ist Simmons der Rookie of the Year und ich bin sehr gespannt und vermute, dass wir uns da einig sind.
Da sind wir uns tatsächlich einig, ja. Ist im Prinzip eine ähnliche Begründung. Was ich bei Simmons so spannend finde, natürlich ist er irgendwie der beste All-Around-Player unter denjenigen. Was du zum Thema Größe der Rolle ansprichst, würde ich absolut unterschreiben. Würde niemals sagen, nur weil Mitchell irgendwie mehr Shot-Attempts hat und mehr scored, hat er die größere Rolle. Im Gegenteil, Ben Simmons ist da absolut Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Und was ich bei ihm wirklich absolut ja, beeindruckend finde, 16, 8 und 8 bei 54% aus dem Feld ist allein schon mal krass, so reine Counting-Stats ist schon mal absolut brachial, aber wenn du dir Ben Simmons anguckst und dem beim Spielen zuguckst und dich jemand fragt, ja, was meinst du, wie lang ist denn der in der Liga? Ja, du würdest locker sagen, keine Ahnung, 4., 5. Saison, der spielt sowas von reif, wie ein, ich will nicht sagen wie ein Vet, aber auf jeden Fall nicht wie ein Rookie. Natürlich hat es immer dieses ja, dieses Nebenargument, was man halt irgendwie bewerten muss. Er ist halt irgendwie kein echter Rookie und ich sehe das schon auch ein. Der hat da einen definitiven Vorteil gegenüber einem echten Rookie irgendwie, wenn man es so nennen will. Aber wenn man sich dafür entscheidet, ihn eligible zu machen, wir selber das für uns entscheiden und zu sagen, das ist ein Rookie in diesem System, dann finde ich auch, ist es nicht mega deutlich, aber ich finde, das geht dann schon einigermaßen klar an Ben Simmons, der einfach eine unfassbare Saison spielt, auch wenn er noch keinen Shot hat, auch wenn er nicht derjenige ist, der auf einmal 38 pro Nacht rausknallt, wie es ein Mitchell halt tut, der unfassbar gut ist und auch die glasklare Nummer 2 ist es dann bei mir auch Ben Simmons, einfach weil es unfassbar reif und komplett schon ist, was der Kerl macht. Sensationeller Typ, große Karriere vor sich, Philly 45 Wins, vielleicht werden es 50. Also kommt man eigentlich, je länger ich drüber nachdenke, nicht wirklich dran vorbei. Mich interessiert, wer deine Nummer 3 ist. Ist es dann wirklich so simpel Tatum oder hast du da noch irgendwen anders mit drin?
Ja doch, also ist für mich relativ klar Tatum, der hat eine unfassbare erste Saisonhälfte gespielt, haben wir drüber gesprochen, Efficiency through the roof auf jeden Fall, also der Mann war ja wirklich auf 50-50 Kurs, also was sein Dreier da wirklich anging, hat alles reingenagelt, da ist er ein kleines bisschen abgekühlt, aber ich fand vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Wochen, teilweise ohne Kyrie Irving, in Spielen, wo er dann die klare erste Option war, hat er mir dann auch echt was gezeigt, woran man vorher noch vielleicht ein kleines bisschen gezweifelt hat, ob er das wirklich in sich hat, also man wusste, er wird immer ein geiler offensiver Rollenspieler sein, dem du in der Ecke den Ball geben kannst, der das Ding im Zweifel reinnagelt, aber man war sich noch nicht ganz so sicher, wie schnell er in der Lage sein wird, die Offensive zu übernehmen, sich seine Shots konstant selber zu kreieren und das hat er mir gezeigt und bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass er da wirklich eine große Zukunft vor sich hat.
Ja, sehr stabil. Ist natürlich bei mir auch die Nummer 3 auf meinem Ballot. Kyle Kuzma irgendwie Honorable Mentions, aber reicht dann ja, auf jeden Fall nicht.
Der auch Case in den ist auf jeden Fall auch nicht mehr da inzwischen. Also da könntest du fast lieber über andere Leute reden, aber kann ich schon verstehen. War eine schöne Story, aber weiß ich nicht. Wärst du dir sicher, dass Kyle Kuzma jetzt in den nächsten 5 Jahren eine super Karriere hinlegt und Starter in der NBA ist? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen...
Weiß ich nicht. Also Kyle Kuzma, das ist für mich irgendwie so ein bisschen, unabhängig davon, dass ich das jetzt 1-1 vergleichen will, aber so ein bisschen Zach LaVine Syndrom. Ich kann mir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen empty stats, 20 per Game, aber sonst nicht wirklich ein Impact-Typ wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er jemand wird, der wirklich eine absolut legitime dritte Option ist, ein brachialer Scorer und jemand, der deinem Team wirklich weiterhilft. Habe ich mich noch nicht entschieden. Also ich weiß ich nicht. Ich sehe ein bisschen, ich finde ihn lavinesk in einzelnen Teilen seines Games.
Ja,
aber
da hast du recht.
Ich hoffe. Also so ist es nicht. Ich bin ein Believer eigentlich. Ich finde den Typ geil. Ich finde seine Attitüde geil. Gute Grundeinstellung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass aus dem was wird. Aber boah, wenn du mich heute fragst, wird Kyle Kuzma mal All-Star, würde ich sagen, nope.
Ja, also da bin ich momentan auch bei. Ich glaube auch an ihn, bin ein Riesenfan von seinem Offensive Game, aber der LaVine-Vergleich ist schon sehr naheliegend. Also der ist wirklich schon sehr treffend und er hat noch viel Arbeit vor sich. Also er hat jetzt schon in der Offseason bewiesen, dass er hart gearbeitet hat und viele Sachen gemacht hat in der NBA, die man nicht von ihm erwartet hätte, aber er hat da noch jede Menge Arbeit vor sich, weil wenn er nicht daran arbeitet, irgendwie seine absolut kranke Müll-Defense irgendwie auf ein akzeptables Niveau zu bringen und dann irgendwie auch noch anders wertvoll zu sein für ein Team, wird bei ihm längerfristig jeder Coach dann maximal irgendwie so eine Bankscorer-Rolle in ihm sehen, weil es einfach schwer sein wird, ihn konstant im Starting-Lineup zu lassen. Und das wäre schade, weil an sich ist das ein geiler Typ.
Apropos Bankscorer-Rolle, ich würde sagen, wir kommen zum Six-Man-Rolle.
Oh, ah, Transition, ey. Ich geh mir zu trinken holen, Junge.
Fand ich auch wirklich völlig übertrieben. Jetzt geht er wirklich einfach, sich was zu trinken, und das ist eine Frechheit. Ja, Six-Man of the Year. Während Fünkli sich was zu trinken holt, mache ich die kurze Einleitung. Wer diesen Award gewinnt, ist eigentlich indiskutabel, ist genauso klar wie ein, zwei andere Awards. Auch Lou Williams ist der Six-Man of the Year, und wer den nicht wählt dieses Jahr, der hat Basketball nicht verstanden. 23 Punkte, 5,5 Assists von der Bank, super effizient, einfach ein Prototyp Sixth Man of the Year, da gibt es dieses Jahr auch kein links, kein rechts, alleine schon, weil so die etwas anderen sechsten Männer, wie es vielleicht ein Iguodala lange war oder ein Sean Livingston, dieses Jahr einfach keine gute Saison haben. Von daher, Lou Williams ist der Sixth Man of the Year, wird auch der von Fünkli sein. Die spannende Frage finde ich eher, wer ist so die 2 und die 3 dahinter? Also da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Bin gespannt, ob du da irgendwie ein paar geile Kandidaten hast. Irgendwie die Raptors Bank ist halt irgendwie Sixth Man of the Year, wo man sich dann einen rauspicken muss, was ein bisschen schwierig ist. So, es gibt halt die Advanced Stats, nach denen Fred Van Vliet einer der besten Basketballer in der Geschichte des Basketballs ist, offensichtlich. Eins der besten Net-Ratings der Liga und so weiter und so fort. Da jemanden rauszupicken, finde ich trotzdem schwierig, weil die einfach so ein bisschen vom Kollektiv lebt. Von daher fand ich sehr, sehr schwer, da einen guten, würdigen Runner-up zu finden. Wer ist es bei dir? Oder hast du da auch so ein bisschen cheeky einfach die Raptors Bank stellvertretend reingeworfen?
Ich habe es genauso gemacht. Auf Platz 2 steht für mich das Gesicht der Raptors-Bank. Und du hast ihn auch eben schon ja, erwähnt, aber ich werde gleich drüber sprechen. Ich finde es mir viel wichtiger, darüber zu sprechen, wer es meiner Meinung nach nicht ist. Weil ich habe bei vielen inzwischen jetzt schon gehört und gelesen, dass weiterhin Eric Gordon da genannt wird als ganz klare 2. Und das sehe ich persönlich anders, muss ich einfach mal sagen. Also es sieht gut aus. Es stehen, glaube ich, da in seinen Per-Game-Stats 18 Punkte. Also eine 1 und eine 8 stehen da auf jeden Fall. Das liest sich gut. Seine Efficiency ist im Vergleich zu letztens auch ein kleines bisschen hochgegangen. Aber erstmal, Punkt 1, werden seine Per-Game-Stats absolut davon aufpoliert, dass er in seinen 29 Spielen als Starter halt ordentlich ausgerastet ist und da einfach besser war. Wenn man sich wirklich nur seine Stats anguckt in der Bankrolle, sieht das deutlich schwächer aus. Und für mich ist es auch fraglich tatsächlich, ob er überhaupt der beste oder beziehungsweise wertvollste Bankspieler der Rockets überhaupt ist. Also ich fand, da haben sich vor allen Dingen ein PJ Tucker und auch ein Luke Mbah-Amute und selbst in einer sehr kleinen Rolle auch ein Nene wirklich hervorgetan und weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von ihm. Ich fand inzwischen, dass dieser Eric Gordon-Faktor natürlich ist auch geil, er kann dir einfach phasenweise Spiele mit 7 Dreiern absolut gewinnen, aber ich fand es fast schon ein kleines bisschen überbewertet und für mich ist auch relativ klar, da einfach kein Kandidat in diesem Jahr für den 6. Mann des Jahres. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen Hate und Rockets-Fans werden sich darüber nicht freuen, aber sehe ich persönlich so und bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Ja, habe ich nicht so wahnsinnig lange drüber nachgedacht, kann ich irgendwo nachvollziehen. Andersrum wird jetzt ein Rocket-Fan sagen, und wo ist der elementare Unterschied zwischen Lou Williams und Eric Gordon? Da muss ich sagen, da gibt es schon einen, da gibt es ja, sogar
der
verschiedene.
Ist schon ordentlich da, ja.
Naja, klar, aber das ist ja das, was man oft hört, so wo ist da der Unterschied? Letztes Jahr ist es, wenn ich mich recht erinnere, Eric Gordon geworden, glaube ich, Fragezeichen, müsste Six-Man amtierender sein, weiß ich gar nicht genau.
Gute Frage.
Ich glaube, er ist es geworden, und wenn nicht, war er auf jeden Fall oben mit dabei, so, und das auch völlig zu Recht, aber ich bin schon bei dir, dass so die Wichtigkeit, die Relevanz von seiner Rolle dieses Jahr deutlich geringer ist als im letzten Jahr. Da kann er jetzt persönlich nicht unbedingt was dafür. Das liegt auch daran, dass mit Chris Paul einfach noch ein elitär guter Junge dazugekommen ist. Aber ich behaupte mal, du könntest Eric Gordon aus dem Roster der Rockets streichen und die hätten vielleicht 1-2 Wins weniger. Wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar nicht mal. Und könntest ihn ersetzen durch jemanden, der was Ähnliches macht, in nicht ganz so gut, nicht ganz so voluminös, nicht ganz so effizient. Aber ich sehe ihn als nicht so entscheidend für den Erfolg der Rockets an. So ganz im Gegensatz zu einem Lou Williams, nimm den bei den Clippers raus und da geht überhaupt nichts mehr, weil der dieses Team einfach trägt, sowohl was das Thema Playmaking angeht, als auch was das Scoring angeht und so weiter und so fort. Also der hat eine ganz andere Relevanz und einen ganz anderen Faktor für die Clippers als zum Beispiel Eric Gordon für die Rockets. Von daher bin ich da schon bei dir, dass er dieses Jahr, finde ich, auch den Case nicht so hundertprozentig hat. Wählen kann man ihn auf gar keinen Fall, da kannst du eh nur Lou Williams wählen. Ich finde auch nicht, dass Eric Gordon dazu den direkten Runner-Ups gehört dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht gibt es ein bisschen Hate, aber ich finde, ja, das kann man schon begründen.
Ich finde es einfach ein bisschen lazy und da reden wir auch immer schon drüber. Wir machen seit Jahren Werbung für Andre Iguodala und auch übrigens, Andre Iguodala ist nach wie vor gut von der Bank, also spielt einfach immer noch eine sehr wichtige Rolle für die Warriors von der Bank. Das ist einfach so. Eric Gordon ist übrigens der 6. Mann des Jahres im letzten Jahr geworden.
Richtig.
Ich habe kurz gegoogelt und bin jetzt auch ein kleines bisschen, ich schäme mich ein bisschen, weil das Foto von diesem netten, sympathischen Mann lacht mich gerade und Eric Gordon hat dieses geile, freundliche Gesicht, er lächelt ja so schön, sieht aus wie so ein kleines, dickes Kind, wenn du nicht wüsstest, dass er NBA-Profi ist, also nur vom Gesicht. Sicht her ist sehr charmant. Aber ich finde, da rede ich einfach dann lieber gerne über Kandidaten, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und das ist natürlich dann so ein Typ, Fred Van Fleet, weil für mich ist er auf Platz 2 stellvertretend für die Raptors-Bank. Ich habe einfach natürlich drüber nachgedacht, die Raptors haben die beste Bank der Liga und das sogar mit Abstand. Und ich finde, das muss man irgendwie belohnen. Und klar kann man jetzt sagen, ja, dann ist doch vielleicht der Impact eines Einzelnen nicht so groß. Und du hast es eben richtig gesagt, es ist definitiv das Kollektiv. Aber ich bin dann einfach nochmal kurz reingegangen und habe mir überlegt, wer von denen sehe ich am wertvollsten. Und natürlich Shoutouts gehen raus an Pöltl, der es wahnsinnig gut macht. Auch an DeLon Wright, der eine schöne Überraschung ist. CJ Miles, sehr frustrierend, aber hat natürlich auch seine Phasen. Also ballert ja auch wie ein Verrückter. Und Pascal Siakam macht das wahnsinnig gut. Aber ich finde, Van Fleet, bisschen natürlich auch wegen der Storyline, weil es ist eine Hammer-Story. Ein Typ, undrafted, nach 4 Jahren im College, hat sich da wirklich total durchgebissen, lange in der D-League gewesen und spielt jetzt da so eine große Rolle für die Raptors und wirklich eine geile, wichtige Rolle. Also Raptors-Fans lieben ihn, immer noch wieder, wenn man Raptors-Spiele guckt und da die Announcers hört, wie die ihn feiern, aber auch wirklich vollkommen zurecht. Also Casey hat oft genug einen schweren Job, ihn nicht am Ende des Spiels auf den Platz zu lassen, weil er es meistens einfach so wahnsinnig gut macht und auch für alle College-Fans und Leute, die das gerne analysieren und Mock-Drafts machen, ist er ja auch so ein klassisches, perfektes Beispiel, der aus vielen Kackgründen übersehen wurde. Also da redet man immer drüber, Leute, die 4 Jahre auf dem College waren, die jetzt nicht diese super Athletik mitbringen, wo viele sich denken, oh, funktioniert das in der NBA? Aber auch, habe ich jetzt natürlich ein bisschen nachgelesen, ich kann es euch nicht sagen, weil ich gucke kein College-Basketball, aber jetzt inzwischen auch von vielen Leuten einfach gehört, ey, das, was Van Fleet jetzt gerade in der NBA macht, hat er auf dem College halt auch gemacht. Das ist einfach ein Spieler, geiler Basketball-EQ, ist einfach ein geiler Typ am Ball und macht gute Sachen. Also ist vielleicht nicht der Mann, der jetzt seine Bereiche hat, die elitär sind, wovon wir immer gerne reden, aber ist einfach ein grundsolider Typ, der mindestens ein guter Bankspieler sein kann, und das macht er gerade. Und so eine Leute werden viel zu oft übersehen, und deswegen finde ich es einfach charmant und geil, ihn da jetzt zu erwähnen, und deswegen steht er bei mir da auf Platz 2.
Finde ich absolut stabil, einen sehr, sehr sauberen Case hat er da bekommen. Jack Cooley ist natürlich der Platz 3 auf unseren Rostern.
Oh, hat wieder geliefert
zu kleine Rolle,
ne, habe ich gelesen, ja, in der Gruppe.
7 und 7 und 2 oder so in 18 Minuten, also der Typ ist einfach wirklich, ja, PER 400. Stabil. Ich würde sagen, bevor wir hinten raus, achso, Executive müssen wir noch kurz abhandeln.
Ich habe
noch
einen kurzen Case, bevor du jetzt,
ja, springen willst. Case raus.
Obwohl, den spare ich mir auf, den mache ich dann bei YouTube. Das ist jetzt ein kleiner Teaser, weil ich mache zu meinen Awards, werde ich natürlich noch ein YouTube-Video raushauen, und für alle, die meinen Platz 3 unbedingt hören wollen, beim sechsten Mal des Jahres. Die müssen leider bei YouTube reinschauen. Dann gehen wir weiter.
Das ist ein brutaler Cliffhanger. Wer möchte nicht Dirk Funks Platz 3 im imaginären Ballot für den Sixth Man of the Year hören? Sehr stabil. Okay, dann finde ich, Executive müssen wir gleich noch machen. Ja, dann fangen wir mal mit Executive an. Also auch da gibt es natürlich irgendwie diverse Kandidaten. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet, von daher musst du gleich loslegen. Ich habe eine Vorstellung davon, in welche Richtung das gehen könnte. Gibt natürlich irgendwie eine ganze Reihe an Leuten, die da viel bewegt haben, viel gemacht haben. Ich weiß nicht genau, wie du rangegangen bist an die Vergabe dieses Awards, ob das ein riesiger Move sein muss, ob auch ein paar kleine Tweaks irgendwie reichen können, um einen da reinzuwerfen, ob es so simpel einfach Danny Ainge ist, weil er Boston positioniert hat, wahnsinnig gut zu sein, und wenn Hayward sich nicht verletzt hätte, vielleicht jetzt schon unfassbar gut gewesen zu sein. Ich bin gespannt, wer ist dein Executive of the Year?
Ja, ich bin jetzt natürlich auch direkt wieder bei Danny Ainge, wobei er bei mir nicht auf Platz 1 steht, aber will ich einfach kurz drüber reden. Er könnte es theoretisch sein, aber ich finde, da hängt einfach noch viel zu viel in der Luft. Also es ist krass, dass man ihn überhaupt erwähnt, weil man kann das Hayward-Signing nicht mit reinrechnen, was diese Saison angeht. Aber wenn man es mit reinrechnen könnte, dann wäre es wahrscheinlich. Weil ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Aktuell sieht der Kyrie Irving-Deal einfach massiv gut aus. Haben sie ihn quasi gewonnen. Wobei will ich gleich auch nochmal mit dir reden. Gerade bei den Celtics steht einfach noch viel, wie gesagt, in der Luft. Also das kann auch alles in der Theorie zumindest anders ausgehen. Aber die haben auch viele kleine, schöne Moves gemacht. Ich fand den Marcus Morris Deal im Nachhinein schön. Selbst diese kleinen Dinger jetzt wirklich mit dem Aaron Baines, den sie sich billig geholt haben, spielt eine super Rolle. Natürlich ein Daniel Theis, den sie wo auch immer hergezaubert haben, also dass sie da überhaupt gescoutet haben und den Mann gefunden haben, muss ich sagen, Respekt, hat eine geile Rolle für die gespielt, kann man schon sagen. Aber ich bin dann vielleicht doch eher ein bisschen klassischer und gucke dann auch zu einem spektakulären Move, ähnlich wie bei Irving, aber belohne dann doch auch einfach den Erfolg in dieser Saison zusätzlich wieder. Und da bin ich bei den Rockets und bin bei Daryl Morey, der einfach da einen geilen Deal eingefädelt hat. Ich meine, es war ja auch nicht so ein ganz normaler, wir signen jetzt einfach Chris Paul Max-Vertrag, und er hat es halt einfach angenommen. Die haben da wirklich einen cleveren Trade eingefädelt. Am Anfang haben wir noch drüber spekuliert, oh, haben sie da vielleicht zu viel abgegeben, gerade an Tiefe, was ihnen ja fehlt, aber dann haben sie das einfach überragend aufgefühlt mit Mbara Mute und Tucker. Beides absolute Volltreffer. Selbst jetzt der Gerald Green Deal während der Saison war auch wirklich ein Volltreffer. Also einfach ein Mann, der Bock hat, der da reinpasst. Ich glaube, vor 2 Nächten hatte er da den Game Winner auch. Schöne Geschichte. Also da bin ich dabei. Dahinter gibt es dann noch ein paar Kandidaten, das überlasse ich dir dann vielleicht da nochmal ein, zwei Leute zu nennen. Aber ich denke, Ainge und Morey sind so die Top 2, glaube ich, auch bei vielen. Und ich habe mich dann für Morey entschieden.
Ja, er führt, glaube ich, auch kaum oder schwerlich einen Weg dran vorbei, weil eben, und da hast du völlig recht, es ist natürlich irgendwie eine riesen Leistung, Free Agent zu sein und einen guten Case zu machen, eine gute Präsentation zu machen und alles, was da so dazugehört. Aber das wirklich in einem echten Trade einzufädeln, ist einfach nochmal eine ganze Spur komplexer, eine ganze Spur schwieriger, es zu schaffen, dass da ein Paket dabei ist, dass die Clippers irgendwie zufriedenstellt, dass alle Beteiligten zufriedenstellt und dir einfach fucking Chris Paul in deine Franchise bringt, ist einfach sensationell, ohne dass du dafür jetzt was abgeben musstest, was dich qualitativ irgendwie unfassbar doll trifft. Also Riesen-Move. Es ist nur der eine Move, es sind ein paar kleine dazu, natürlich auch so die Signings drumherum, die dazu ganz gut gegriffen haben, also ist eigentlich nirgendwo wirklich daneben gelegen. Von daher ist irgendwie Morey Ball, Daryl Morey, ist für mich auch derjenige, der das Ding dann holt. Danny Ainge auf meinem Ballot, wahrscheinlich auf meinem spontanen imaginären Ballot Platz 2. Ich finde, man muss auch mal kurz, auch wenn das vielleicht nicht so, ja, alles nicht so glatt und super gelaufen ist, wie man das gerne gehabt hätte, muss man auch wie eigentlich jedes Jahr fast Sam Presti mit reinwerfen. Der ist auch, wenn die Thunder jetzt gerade irgendwie Sechster sind und Probleme haben, überhaupt so gerade so eben in die Playoffs zu rutschen und vielleicht nicht so diese Feel-Good-Story sind, die wir alle gehofft haben, vielleicht werden sie das noch, keine Ahnung. aber die Moves, es zu schaffen, einen Paul George und einen, ja, Carmelo Anthony, der mit Sicherheit keine gute Saison hat.
Das ist aber ich, kein gutes Argument.
Ja, naja, trotzdem, du hast es trotzdem geschafft, erstmal dein Team, also du hast es geschafft, einen Paul George dazu zu holen, so peng. Das ist einfach jemand, der immer noch einer der 15, 20 besten Spieler dieser Liga ist. Du hast es überhaupt geschafft, dir eine Chance zu geben, dass diese Franchise längerfristig erfolgreich sein kann. Ob das dann was wird oder nicht, ob vielleicht einfach Paul George wieder weg ist, Melo in den Playoffs auch nicht mehr irgendwie, ja, seinen Leichnam wieder zum Funktionieren bringt, keine Ahnung. Aber du hast es zumindest geschafft, dir eine Perspektive zu schaffen. Wenn die Thunder es jetzt schaffen, in den Playoffs das mal zusammenzubringen, wenn sich vielleicht Roberson nicht verletzt hätte und du auf einmal in den Conference Finals stehst, so, dann sagt jeder, was für überragende Moves von Presti. So sagt man halt, ja, Melo hat nicht funktioniert bisher, hat er auch nicht, absolut. Trotzdem hat er einfach viel bewegt, viel gerissen. Natürlich kann man jetzt sagen, Oladipo zeigt dir gerade, dass der Move eigentlich scheiße war, aber so einfach ist es halt nicht so. Neben dem Westbrook ist es halt nicht ganz so einfach. Ich finde, man darf ihn da schon mit reinwerfen. Er hat das Ding nicht gewonnen, mit Sicherheit nicht. Ich sehe es aber auch nicht so pechschwarz, sondern die Thunder sind halt in der Position, dass sie es jetzt selber zu verantworten haben. Wenn sie jetzt einen richtig guten Playoff-Run hinlegen, dann sieht das im Nachhinein nach sehr, sehr guten Moves aus. Wenn nicht, dann ist vielleicht Paul George weg, dann ist Melo wieder weg und dann ist das Ding halt irgendwie abgebunden. Aber das wissen wir halt auch erst in ein paar Wochen.
Ja, da hast du schon recht. Also natürlich hängt alles von den Playoffs ab. Sollte George jetzt einfach ohne Gegenwert gehen nach der Saison und Melo dann sich auch irgendwie so ganz leise und heimlich und ohne viel Applaus verabschieden, dann sieht das Ganze natürlich im Nachhinein nicht so gut aus und dann kann man ihn da definitiv auch schwer nur reinnehmen. Aber ich find's trotzdem nett, dass du da einen kleinen Case gemacht hast und zumindest das Szenario aufgestellt hast, dass ja alles noch gut ausgehen kann. Und das geht auch an alle Thunder-Fans. Da gibt's jede Menge von. Also ich glaube, wir haben ja in unserer Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer Talk, haben wir immer da die schönen Team-Posts. Und der Thunder-Post ist wirklich der, glaube ich, am meisten ausrastet. Also ich glaube, der musste schon zum 5. Mal wieder neu aufgemacht werden, weil der einfach von Posts geflutet wird. Also es gibt jede Menge Thunder-Fans in Deutschland. Und da liest man auch immer wieder, und ich sehe es ja auch selber so, für mich sind die Thunder wahrscheinlich das frustrierendste Team in der kompletten NBA, weil die einfach so eine verdammt hohe Ceiling haben und dann da teilweise so einen Müll spielen. Und deswegen sind da, glaube ich, viele auch schon so ein bisschen, dass sie die Saison abhaken. Wir haben ja auch letztens drüber gesprochen, die Playoff-Chancen relativ limitiert als eingeschätzt, aber es gibt da schon noch ein Szenario, wie es läuft. Na, finde ich es gut. Wenn man Sam Presti erwähnt, dann muss man halt natürlich auch mal kurz über Kevin Pritchard reden, der nicht nur nach vielen jetzt den Deal gewonnen hat und die Vision hatte und irgendwas gesehen hat, was andere nicht in Oladipo gesehen haben, und mit Sabonis auch einen Move gemacht, der könnte auch, glaube ich, beim Most Improved Player Titel theoretisch genannt werden, wenn er da nicht auch bei meiner Regel rausfallen würde. Und dann hat er auch nicht nur das gemacht, sondern hat mit Darren Collison, war mein Most Underrated Point Guard der NBA in dieser Saison, hat dann einen sehr guten Move gemacht. Ein Bogdanovic hat gut reingepasst bei den Pacers. Also das sind alles kleine Sachen, die man damit reinnehmen kann. Man kann Masai Ujiri auch erwähnen, meiner Meinung nach, nicht unbedingt in dieser Saison, also nicht nur für diese Saison, aber auch ein bisschen stellvertretend noch für die Davorsaison. Also wir haben alle Kandidaten erwähnt, die Raptors da irgendwo hergeholt haben. Draftpicks, die einfach in den hinteren Bereichen Volltreffer waren der letzten Zeit. Also der Mann galt schon zu Recht in den letzten Jahren als einer der besten GMs der Liga und leistet da weiter gute Arbeit. Aber gut, das soll jetzt, glaube ich, auch reichen zum Executive, oder?
Soll auf jeden Fall reichen. Ich hätte noch einen Case für Miles Turner als Least Improved Player, wo wir gerade bei den Pacers sind. Das machen wir vielleicht das auch stimmt. Zu gegebener Zeit. Also müssen wir nicht jetzt noch anhängen. Ich würde sagen, wir haben noch zwei echte, reale Awards, den Defensive Player of the Year und natürlich den MVP hinten raus, haben aber auch noch einen eigenen Move, einen eigenen Award, den würde ich jetzt einfach mal mit reinschieben. Weil du auch gerade über die frustrierenden Oklahoma City Thunder gesprochen hast, ist es für mich, der Award heißt Brain Fart of the Year, also was war irgendwie so die dümmste Aktion, sei es auf Teamebene, auf Spielerebene, haben wir völlig offen gelassen. Mein Brain Fart of the Year, weil du eben beim Thema Frust warst, geht an die Chicago Bulls und zwar an den Dezember der Chicago Bulls. Ich kann es bis heute nicht fassen, was in diesem Monat passiert ist. Sie haben im Dezember den sechstbesten Rekord der Liga produziert, sind 10-6 gegangen, haben damit mehr Wins geholt als die Cavs, die Rockets, die Wolves oder die Feelgood Pacers und so weiter und so fort. 10-6. Die Magic im gleichen Monat, die eigentlich um das Gleiche spielen, nämlich um die Chance auf einen sehr, sehr guten Pick in einem offensichtlich sehr, sehr guten Draft-Jahrgang, sind 3-12 gegangen im gleichen Monat. Sprich, du hast es geschafft, innerhalb von 4,5 Wochen 7 Wins mehr zu holen als ein direkter Konkurrent, so dumm dieses Tanking-System ist und so uncharmant das vielleicht zum Zugucken ist. Das ist nun mal das, um das die Bulls dieses Jahr spielen, um einen schlechten Rekord. Ich finde es cool zu sagen, wir haben hier irgendwie junge Leute, die gerade im Dezember gut unterwegs waren, wie ein Chris Dunn, der da auf einmal einen Riesenmonat hatte, und lassen das laufen und lassen die auch einfach mal ein bisschen zocken und hart spielen. Du musst es aber, so dumm das klingt, gleichzeitig schaffen, diese Spiele zu verlieren, zumindest im Großteil zu verlieren. Du kannst nicht 10 und 6 gehen, das macht halt keinen Sinn. Warum geht man 10 und 6 in einem Monat, wo die Saison andersrum aber auch schon so weit fortgeschritten ist, dass klar ist, wir spielen eh nicht um die Playoffs. So, wie sollen wir denn? Dafür sind wir einfach nicht gut genug. Also kann es nur um Pick gehen, ja, dann gewinn halt nicht 10 aus 16 Spielen, macht halt einfach keinen Sinn. Sie haben sich in diesem Monat eigentlich aus dem Rennen um den Top-Pick geschossen, weil sowas holst du halt nicht mehr wirklich wieder auf, es sei denn, du gehst halt komplett Memphis-Way und tankst halt so krank, dass du gar nichts mehr gewinnst, aber dafür waren die Bulls dann im Zweifel auch einfach tatsächlich ein bisschen zu gut besetzt. So, und jetzt stehst du da, die Saison ist fast zu Ende, es gibt 6 Teams gerade, die weniger Wins haben, die Nets sind gleich auf, da kann auch noch irgendwie alles passieren. Ich glaube nicht, dass sie noch eins dieser Teams in Anführungsstrichen einholen werden und einen ähnlich schlechten Rekord hinlegen. Das heißt, im Normalfall gehst du mit den 7-8 besten Chancen dann irgendwie in den nächstjährigen Draft und hast aber eine Saison gehabt, wo du dann halt, keine Ahnung, 30 Wins geholt hast, weil du im Dezember auf einmal gedacht hast, hey, wir sind ganz gut, lass doch mal ballern. Macht halt einfach überhaupt keinen Sinn im Gesamtkonstrukt, ist mittelfristig einfach nur eine dumme Aktion gewesen. Deswegen geht der Brain Fart of the Year für mich an den Dezember der Chicago Bulls.
Finde ich richtig gut, also dass wir jetzt auch nochmal deine Rubrik Road to Doncic mit dabei haben. Und weil ich diesen Teil unserer Awards nicht vorbereitet habe, also von mir jetzt nichts kommen wird, werde ich jetzt einfach nochmal 39 Sekunden von diesem sensationellen Einspieler von dir abspielen. Road to Doncic, los geht's.
Bist du mein Doncic? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich.
Road to Doncic, yo.
Sensationell wie immer, was soll man einfach dazu sagen? Aber weil du die Dramaturgie jetzt ja so aufgebauscht hast, dass wir uns wahrscheinlich den MVP und die Diskussion, die es vielleicht gibt oder vielleicht auch nicht gibt, fürs Ende aufsparen, werden wir jetzt, denke ich mal, zu dem Defensive Player of the Year gehen. So viel kann ich dann doch jetzt dann übernehmen. Da fühle ich mich inzwischen auch einfach bereit. Habe ich eine kleine Entwicklung gemacht während der Episode? Also Shoutout an mich. Und weil ich jetzt die ganze Zeit vorgesenft habe, übergebe ich jetzt mal das Zepter an dich. Und du wirst jetzt die schwierige Entscheidung zu haben, zu bewerten, ob Rudy Goberts verpasste Spiele vielleicht ein Faktor werden, warum er nicht der Defensive Player of the Year ist, oder ist es eventuell doch, hau mal raus.
Ja, fand ich einen der schwierigeren Awards, logischerweise, weil es da für mich im Gegensatz zu anderen Awards mehr Kandidaten gibt, die einen starken Case haben. Also natürlich gibt es dann irgendwie einen, ich finde, also um das von hinten mal aufzurollen, dass Paul George nicht mehr ganz den Case hat, den er zwischendurch mal hatte. Man muss auch mal ehrlicherweise sagen, Andre Roberson wäre hier sehr, sehr, sehr weit oben in der Verlosung, wenn er genug Spiele gemacht hätte, hat nun mal deutlich zu viel verpasst, hätte irgendwie keine 40 Spiele, glaube ich, gemacht. Da rutschte bei mir dann raus und in der Zeit nach Roberson hat man dann irgendwie auch gesehen, dass er offensichtlich der wichtigere der beiden Verteidiger da ist bei den OKC, von daher Paul George bei mir raus. Wenn ich mein Ballot mal von hinten aufrolle, dann steht auf Platz 3 da tatsächlich Joel Embiid, weil er, wenn er auf dem Platz ist, nun mal jemand ist, der sehr, 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 sehr gute Defense spielt. Insofern gehört er da für mich mit rein. Man hätte ihn vielleicht sogar wählen können. Platz 2 ist bei mir auch ein bisschen sympathiegetrieben, ist vielleicht im direkten Vergleich schwieriger, weil nicht ganz so spektakulär und irgendwie nicht so flashy, wie es ein Embiid halt ist. Platz 2 ist für mich tatsächlich Al Horford. So. Der ist einfach ein unfassbar guter Teamverteidiger, ist ein guter Individualverteidiger, nicht der Typ, der irgendwie 7 Chase-Down-Blocks holt und körperlich total aggressiv verteidigen würde und irgendwie ein brutaler Typ wäre. Aber der ist nichtsdestotrotz der Anker der besten Defense dieser Liga. Von daher hat er für mich Platz 2 da durchaus verdient. Aber um es abzubinden, ja, bei mir ist Rudy Gobert der Defensive Player of the Year. Aus verschiedenen Gründen. A, finde ich, hat er genug Spiele. Wenn er jetzt irgendwie auf dem Platz bleibt, dann sind es am Ende, glaube ich, 56, irgendwie so. Also es sind halt auch keine 40 oder ähnlich wie bei Embiid letztes Jahr als Rookie irgendwie 31 oder was das waren. Sondern es ist ein Großteil der Saison. Und der zweite Grund, der für mich relevanter ist, ist, dass sein Impact einfach so eklatant größer ist als der von allen anderen, dass man da nicht dran vorbeikommt. Der ist einfach in diesem Jahr für mich mit so viel Abstand der Defensive Player of the Year, der beste Verteidiger, dass man nicht dran vorbeikommt, ihn zu wählen, weil er genügend Spiele hat. Seit er zurück ist, produzieren die Jazz irgendwie ein Defensive Rating von, keine Ahnung, 96 oder so. Vollkommen weltfremd. Also ist einfach Runaway für mich so gut und so viel besser, auch tatsächlich im Vergleich zu einem Horford und Embiid, was den Impact auf den Platz angeht, was es bedeutet für dieses Team, dass ich nicht dran vorbeikomme. So, und dann hast du halt irgendwie noch so die Draymond Greens dieser Welt, die einfach nicht so Bock haben dieses Jahr, hier und da mal ausgefallen sind, den du theoretisch damit reinwerfen könntest, vielleicht müsstest, aber der einfach selber nicht die Defense spielt mit der Intensität, wie er es sonst macht, fliegt dann für mich da raus. Von daher, ich finde es schwer zu sagen, man findet einen Case gegen Rudy Gobert. Es sind, wenn, dann sind es die Spiele und das ist mir zu wenig. Also einfach zu sagen, okay, der hat 25 Spiele am Ende der Saison verpasst. Wir wissen alle, dass er dieses Jahr der beste Verteidiger war, aber 25 Spiele mehr oder weniger tun irgendwie so doll weh. Finde ich zu wenig als Argument, ihn nicht zu wählen. Von daher finde ich, um es abzubinden, man muss nicht Argumente suchen, warum er das ist, sondern man muss Argumente suchen, warum er das nicht ist. Und außerhalb der reinen Anzahl der Spiele finde ich da nichts, was ich irgendwie ernst nehmen könnte. Von daher ist es bei mir Gobert.
Finde ich extrem spannend. Finde ich auch spannend, dass du tatsächlich Al Horford auf Platz 2 hattest, weil für mich war es tatsächlich ein ganz klarer Zweikampf und lange hatte für mich auch wirklich ein anderer diesen Titel in der Hand und das ist Joel Embiid. Aber da müssen wir natürlich leider jetzt über seine Verletzung reden und das war für mich auch der Hauptgrund, warum ich mich mit gutem Gewissen jetzt für Rudy Gobert wirklich endgültig entscheiden kann, weil Embiid nun mal jetzt dadurch, dass er ja da ein bisschen unglücklich mit Markelle Fultz zusammengekracht ist, einfach den Rest der Saison verpassen wird. Dementsprechend wird der Unterschied zwischen Embiids Anzahl und der Spielen, was übrigens echt schade ist, man, der war on pace, einfach mal 70 Spiele zu spielen und kriegt dann jetzt so ein unglückliches Scheißding. Aber es ist ja zum Glück nichts wahrscheinlich, was ihn in den Playoffs groß abhalten wird. Er wird aktuell, kalkuliert man, nur ein Spiel verpassen mit seinem, was ist es eigentlich? Irgendein Knochen im Gesicht gebrochen
oder Augenbruch. Was? Er hat sich das Auge gebrochen.
Das ist einfach geil. Geil zu sagen, ja, mit einem gebrochenen Auge fällt er da jetzt leider aus. Und dementsprechend ist der Abstand einfach kleiner. Aber Shoutout an Joel Embiid. Wir haben schon während seiner Rookie-Saison, die sehr kurz war, wie du es angesprochen hast, drüber geredet, dass es absolut unnormal ist, dass man als Rookie-Big schon so einen defensiven Impact hat. Aber der Typ ist ein unfassbarer Verteidiger. Er ist neben Gobert definitiv der beste Rim-Protector der Liga. Und der Case für ihn wäre meiner Meinung nach auch, dass er der effektivere Perimeter-Verteidiger ist im Vergleich zu Gobert, weil da muss man auch mal ganz klar sagen, da ist Gobert nicht der komplette Verteidiger, also wenn du ihn auf dem Perimeter rausziehst, dann hat er es schwer, dann ist er da auch einfach nicht so gut, da gibt es viele Leute und viele Bigs, die das deutlich besser machen, auch zum Beispiel in Steven Adams mal kurz zu nehmen, das wäre dann so ein bisschen die Sache, aber Gobert ist einfach mit dieser Storyline, mit den Jazz, du hast es angesprochen, Mann, die haben seitdem er zurückgekehrt ist von seiner Verletzung 25 aus 32 Spielen gewonnen, also absolut sensationell, höchstwahrscheinlich werden sie in die Playoffs kommen und da kann man dann wirklich behaupten, hat Rudy Gobert sie mit seiner Instant-Defense einfach in die Playoffs geführt. Das kann man selten sagen und dementsprechend muss man auch betonen. Ich glaube, es sind sich auch alle einig, dass man während der Phase gesehen hat, dass Gobert der beste Verteidiger der Saison war. Es ist dann halt nur die Frage, inwiefern du die Spiele gegen ihn da einfach gegenmünzen willst. Weil was man auch dazu sagen muss, wir reden halt wirklich nur von diesem Stretch, weil Gobert auch wegen der Verletzung war ja zwischenzeitlich ein bisschen angeschlagen und war während der Zeit auch einfach nicht so gut. Und auch der Saisonstart war nicht ganz so überzeugend. Also letztendlich reden wir halt wirklich von diesem unfassbaren Stretch und nehmen das als Hauptgrund. Was für mich aber reicht tatsächlich. Und dann steht bei mir auf Platz 3 tatsächlich auch Al Horford, hast du alles erwähnt, muss ich nicht drüber reden, und hat tatsächlich dann auch Paul George aus meiner Top 3 verbannt. Du hast es schon richtig gesagt, für mich stand einfach ganz klar fest, du kannst nicht ein Kandidat für den Defensive Player of the Year sein, wenn du noch nicht mal der beste Verteidiger deines Teams bist. Das ist Andre Roberson und für mich kann man auch tatsächlich einen Case machen, dass Steven Adams sogar der wertvollere Verteidiger ist in der Rolle, was er macht für die Thunder. Also dementsprechend ist er da kein Kandidat, aber dann haben wir das auch abgehandelt.
Finde ich sehr, sehr stabil. Dann sind wir jetzt schon mehr oder weniger am Ende der Episode und natürlich kann es nicht anders enden als mit dem MVP. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht groß einleitend dazu senfen, was ich glaube, wer der MVP ist, sondern wir beginnen diese Diskussion bei dir und damit, dass du den Case machst, warum man tatsächlich LeBron James und nicht James Harden wählen kann in diesem Jahr, weil das ist die einzige Geschichte, über die es sich da zu reden lohnt. Für mich, auch wenn er nicht mein Liebling ist, im absoluten Gegenteil, ehrlicherweise. Für mich führt kein Weg an James Harden vorbei und für mich greift genau das, was ich vorhin meinte mit Case. Natürlich spielt LeBron eine epische Saison. Natürlich ist er der beste Spieler auf diesem Planeten. Ich finde trotzdem einen ernsthaften Case im Sinne von, dass man ruhigen Gewissens LeBron over Harden wählen kann, sehe ich persönlich in diesem Jahr nicht. Für mich müsste der Award wahrscheinlich sogar unanimous an James Harden gehen, ähnlich zu Curry vor ein paar Jahren. Auch da war LeBron James der beste Spieler auf der Welt. Der MVP war für mich ganz klar Stephen Curry. Für mich ist dieses Jahr ganz klar der MVP James Harden. Da geht für mich auch nichts dran vorbei. Was ist der Case für LeBron?
Ja, der einzige Punkt, warum man es wahrscheinlich nicht mit gutem Gewissen machen kann und warum ich es auch nicht getan habe, für mich ist auch James Harden der MVP, ist halt der Fakt, dass LeBron James im Januar etwas beweisen wollte, und zwar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Er hat einfach den Januar scheiße gespielt und das meiner Meinung nach teilweise mit Absicht. Also er hat einfach nicht alles gegeben, weil er das nur mal ein bisschen unterstützen wollte, dass da Prozesse eingeleitet werden, die letztendlich dazu geführt haben, dass sich das Team geändert hat. Aber ey, Mann, du hast es eben schon erwähnt, so lapidar. LeBron James spielt eine unfassbare Saison und sagt völlig zu Recht auch selber, ey, guckt doch einfach bitte mal die Situation an. Wir haben ein absolutes Rumpfteam, haben Verletzungen ohne Ende. Kevin Love ist die ganze Zeit raus. Dann ist wieder der raus. Dann ändert sich das komplette Team. Dann ist auf einmal der Trainer nicht mehr da, weil er krank geworden ist. Also wirklich so viel Chaos, und LeBron James steuert dieses Schiff dann oder rettet dieses Schiff wirklich absoluter Form auseinanderbrechen mit einer, wie du es schon gesagt hast, epischen Saison, und man kann den Case machen, vielleicht der besten Saison, die er jemals gespielt hat. Weil wenn man den Januar rausrechnet, dann sehen seine Zahlen sogar noch besser aus, dann sind die absolut außerirdisch. Also so liefert er ja auch schon irgendwie 28, 9 und 8 mit wahnsinnigen Quoten. Wenn man den Januar rausrechnet, ist es fast ein Triple-Double im Schnitt bei 30 Punkten und einer Shooting-Efficiency, die genauso gut ist oder vielleicht, glaube ich, sogar noch einen kleinen Tick besser als die von James Harden. Weiß ich nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, im True-Shooting-Bereich sind die beiden sehr, sehr ähnlich unterwegs. Also das ist so die Geschichte. Und dann fand ich auch sehr interessant, habe ich beim guten Zach Lowe natürlich auch nochmal gehört, als er sich mit Howard Beck auch ausführlich nochmal über, ja, wie votet man eigentlich den MVP? Weil die Diskussion war und das große Argument gegen LeBron halt auch ist, ja, er gibt sich in der Defense auch keine Mühe, und ich habe bei YouTube auch drüber gesprochen, es gibt viele Clips, die grausam aussehen, und er ist da nicht mit vollem Effort dabei, aber zu Recht hat er gesagt, alle Analytics-Guys und alle Freaks, die wirklich Daten, defensive Daten haben, die kein anderer von uns jemals gesehen hat, die bestätigen alle, LeBron James ist auch da nach wie vor ein guter Verteidiger in dieser Liga und hat auch da einen ganz klaren Vorteil im Vergleich zu James Harden, weil er ist nach wie vor der bessere Verteidiger, ist auch der impactvollere Verteidiger. Und das ist dann letztendlich der Case für einen LeBron James, der aber einfach fast 20 Spiele weniger gewonnen hat oder sogar 20 Spiele weniger gewonnen hat als James Harden. Und das ist für mich der einzig große Unterschied. Wenn du es so voten willst und sagst, es geht für mich nach Siegen und ich will den besten Spieler des besten Teams belohnen, dann musst du James Harden nennen. Wenn das für dich egal ist, und da muss man meiner Meinung nach drüber reden, inwiefern müssen die Wins da einfach eine Rolle spielen, das haben wir im letzten Jahr auch schon mit Westbrook gemacht, wenn dir die Wins egal sind, dann kann man definitiv LeBron James in diesem Jahr wählen.
Finde ich sehr, sehr interessant, und ich finde den Case interessant, ich finde ihn richtig, ich finde nur, dass das ein Case dafür ist, warum LeBron James der beste Spieler der Welt ist und nicht, warum er der MVP in diesem Jahr ist. Das ist für mich eben der alles entscheidende Unterschied. Niemand würde mit diesen Cavs irgendwie 50 Wins holen, so wie LeBron das in diesem Jahr wahrscheinlich tun wird. Absolutes Shoutout, massiver Typ, vielleicht die beste Saison seines Lebens, sicherlich Top 2, Top 3, was der Kerl jemals gespielt hat, und das mit irgendwie 33 und 15 Jahren in der Liga, finde ich sensationell. Die Wins sind so das eine Argument, und da kann man sagen, das ist mir egal im Sinne von Westbrook letztes Jahr. Ich gucke da nicht so genau hin, solange es irgendwie über 500 ist und im besten Fall über 45 Wins, scheißen wir mal drauf und sehen einfach die individuelle Leistung zu krass. Für mich hast du das viel wertigere Gegenargument schon selber genannt, und das ist der Januar. So, da kann man jetzt sagen, ja, das hat er bewusst und absichtlich gemacht und eine ganz klare Entscheidung getroffen. Ich coaste jetzt diesen Monat, beziehungsweise nicht ich coaste, sondern für mich steht hier bei LeBron auch nur ein einziger Punkt. Für mich steht hier ein Monat Arbeitsverweigerung. Der ist halt einen Monat lang seiner Arbeit nicht nachgekommen. Weder defensiv noch irgendwie von der Grundeinstellung. Ob das gerechtfertigt war und vielleicht sogar für das Team heilsam war, um das deutlich zu machen, um diese Prozesse anzustoßen, um die Rosterveränderung anzustoßen, das steht auf einem anderen Blatt. Das mag sein, da kann man sogar einen Case für machen. Das würde ich wahrscheinlich sogar auch so sehen, dass das im Gesamtkonstrukt sinnvoll war, was er gemacht hat. Nichtsdestotrotz hat er einen Monat lang effektiv seinen Job nicht gemacht. Und dann finde ich, kann man nicht MVP werden, auch wenn man die anderen Monate krank gut unterwegs ist. Andersrum finde ich, ist die Saison von James Harden dieses Jahr so krass, dass es einfach nicht funktioniert, wenn du nicht voll auf dem Gas bist die ganze Saison. Hätte LeBron James mit der gleichen Saison, die er dieses Jahr spielt, inklusive dem Januar und inklusive den nicht so guten Team-Wins, hätte ich ihn letzte Saison wahrscheinlich gewählt, weil ich den Case dann stärker gefunden hätte als den letztjährigen Case von Westbrook oder von Harden. Dieses Jahr ist Harden für mich einfach so dominant, so brachial unterwegs, trägt dieses Team zu 65, 66 Wins, keine Ahnung, wie viel es am Ende werden. Da ist der Abstand für mich zu krass, so gut die Saison von LeBron auch ist. Er ist für mich die ganz klare Nummer 2, ganz klar der beste Spieler, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, das meinte ich vorhin damit, das ist so ein echten Case. Ich sehe deine Argumente, ich kann das nachvollziehen. Ich finde nicht, dass man dieses Jahr wirklich jemand anderen als James Harden wählen kann. Auch wenn ich dir zustimme, Harden ist ein bisschen improved, was die Defense angeht. Nichtsdestotrotz ist LeBron immer noch mit 10% Bock der 5-mal bessere Verteidiger im Gesamtbild. Trotzdem finde ich, ist Harden einfach dieses Jahr eigentlich nicht vermittelbar, den Kerl nicht zu wählen. Und er wird ihn auch bekommen, da glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Ich bin aber sehr gespannt. Also einstimmig wird es definitiv nicht werden, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es wird Leute geben, die LeBron James wählen. Ich glaube, es wird sogar Leute geben, die vielleicht sogar einen anderen Namen noch mit in den Ring werfen. Werden wir gleich drüber sprechen. Wird halt sehr spannend. Also es ist in gewisser Weise natürlich auch ein Storyline-Vote, weil ganz klar nach dieser Riesendiskussion im letzten Jahr und im Nachhinein muss man sagen oder sagen viele, ey, guck mal, man sieht jetzt, man hätte James Harden schon im letzten Jahr wählen sollen. Westbrook, das war Schwachsinn mit dem Triple-Double, was er ja übrigens dieser Saison auch fast wieder averaged, also was natürlich krank ist. Aber natürlich nicht gleichzeitig der Scoring-Champ ist und das nicht alles alleine trägt bei den Thunder. Weil da habe ich auch viele Sachen zugehört, die ich teilweise ein bisschen schwachsinnig fand, die dann das als großes Argument genommen haben und meinten, ja, Westbrook, dann müsst ihr diesem Jahr ja wieder Westbrook wählen, weil er averaged auch fast wieder ein Triple-Double. Und dann dieses Argument da so totreiten, dass sie ihn alle nur gewählt haben, weil da halt jeweils eine 10 vorne stand bei den Assists, bei den Rebounds, sehe ich komplett anders und sehe auch einen großen Unterschied bei dem MVP-Case, wenn man die Saisons jetzt natürlich vergleicht. Also komplett andere Situation, aber ich war bei James Harden und stimme ja auch zu, die Saison ist krank und ich habe es mir auch schon gedacht und es passt sehr gut rein, nach diesem Westbrook-Case wieder klassisch zu gehen und zu sagen, hey, ich will das beste Team belohnen und der Grund, warum die Rockets halt so gut sind, der Hauptgrund ist James Harden. Ich finde, wie gesagt, Most Valuable ist einfach immer eine ganz schwierige Situation. Natürlich sind die Rockets nicht annähernd so gut ohne James Harden, aber ist er jetzt wirklich wertvoller als jetzt theoretisch ein LeBron James? Das ist natürlich immer diese endlose Geschichte, wo wir immer wieder enden würden. Ist er wertvoller für sein Team als ein Giannis Antetokounmpo? Weiß ich ebenfalls nicht, aber um wirklich darauf zurückzukommen und es zusammenzufassen, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass James Harden diesem Jahr der MVP wird. Ich denke aber nur, dass man auf jeden Fall drüber nachdenken sollte und sich einfach hinterfragen muss bei dieser ganzen ja, Bewertung der Geschichte, ob es nicht vielleicht auch jemand anders sein könnte, wie zum Beispiel LeBron James.
Da bin ich absolut dabei. Dann lass uns die Episode abbinden, indem du mir sagst, wenn du 3 Stimmen hättest für den MVP, wer wäre deine 3? Weil da habe ich mich echt schwer getan, beziehungsweise 3 und 4 vielleicht. Die 3 am Ende, vielleicht muss man sogar dann schon Anthony Davis wählen, weiß ich nicht. Finde ich auch schwierig. Das ist halt jetzt wieder ein Team, was gerade so eben, wenn überhaupt, sich in die Playoffs rettet. Der Typ ist unfassbar, muss man auch nicht drüber reden. Also analog zu vielleicht so ein bisschen dem Westbrook-Case für OKC im letzten Jahr, könnte man auch sagen, ja gut, dann kann man Anthony Davis halt auch wählen. So, keine Ahnung, vielleicht muss man Raptor wählen, muss man irgendwie an Platz 4 dann schon DeRozan haben, auch wenn es eher eine Kollektivleistung ist, keine Ahnung. Also wie würdest du so die Plätze hinter den beiden Großen einsortieren? Wer ist dann da noch so ein Kandidat, der mit rein muss?
Was ist eigentlich mit Joel Embiid? Ja, nein, gute Fragen, selbstverständlich. Man muss da viele Kandidaten nehmen. Auf dem MVP-Ballot müssen die Medienvertreter ja 5 Stimmen tatsächlich vergeben. Also da wird immer die Top 5 gelistet. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie sich da entschieden wird. Ich habe dementsprechend auch meine Top 5 gelistet. Mir fiel es auch nicht leicht, aber ich sehe dann auf Platz 3 relativ klar Anthony Davis. Wobei es natürlich ein bisschen davon abhängig ist, sollten die Pelicans jetzt doch die Playoffs verpassen, nimmt das eigentlich nichts von dieser großartigen Saison von Davis weg, aber macht es das natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, ihn jetzt über einen Giannis Antetokounmpo zu wählen, der ähnlich großen Impact für die Bucks hat. Klar kannst du sagen, der hat mehr Unterstützung, aber auch da finde ich es inzwischen echt schwierig. Also klar, du sagst bei den Bucks, ey, er hat Middleton und er hat irgendwie Eric Bledsoe, aber die Pelicans, mein Gott, also wen würdest du lieber haben, Eric Bledsoe oder Jrue Holiday? Ich denke, da ist die Antwort ganz klar, dass du da jederzeit Holiday nehmen müsstest und es gibt da auch noch ein paar andere Rollenspieler. Also der Antetokounmpo-Case ist trotz vieler Enttäuschung und wirklich vielen Problemen bei den Bucks und auch nur Platz 8 für mich realer, als ihn dann viele dann irgendwie doch abschreiben wollen. Also er ist da sehr, sehr nah dran an Anthony Davis. Ich würde es 3 und 4 verteilen und auf Platz 5 fällt es mir schwer. Eigentlich würde ich auch gerne Stephen Curry erwählen, aber also wirklich nehmen, aber der wird die Saison mit 51 Spielen beenden. Das reicht dann einfach nicht. Durant nehme ich nicht, weil ich hätte Curry genommen. Für mich war Curry der wertvollere Spieler in dieser Saison und dann habe ich mich auf Platz 5 dann einfach mal, mein Gott, er wird so oft gesnappt, dann schmeiße ich ihn einmal mit rein, dann habe ich Damian Lillard auf Platz 5 gewählt.
Finde ich geil. Das finde ich auf jeden Fall richtig geil, dort einfach Lillard mal mit reinzunehmen. Keine Ahnung, vielleicht kann man sogar LaMarcus Aldridge auf Platz 5 sehen. Ich will da jetzt auch nicht noch 5 Leute irgendwie hier mit reinwerfen. Belassen wir es dabei und können das mit einem schönen Cliffhanger abbinden, denn wir werden morgen eine neue Episode aufnehmen. Also jetzt sind wir mal wieder voll auf dem Gas. Jeez, da wird es unter anderem so ein bisschen natürlich um die aktuellen Storylines, Playoff Race und so weiter und so fort gehen. Aber weil wir heute nicht mehr die Zeit haben, beziehungsweise ich nicht mehr die Zeit habe, werden wir morgen auch unsere All-NBA-Teams mit reinnehmen. Und da sind wir dann natürlich direkt wieder beim Thema, kann man Curry wählen, sind zu wenig Spiele, wird Lillard mal wieder gesnappt, was machen wir irgendwie mit mit den Guards im Westen, wollte ich gerade sagen, beziehungsweise mit den Guards im Backcourt. Geil. Also was machen wir mit den diversen Guards, die sich auf die 6 raren Plätze bewerben und so weiter und so fort. Also das wird morgen nochmal kommen und dann so ein bisschen allerlei dazu. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Stabile Awards. Also daran kann man uns jetzt an den Eiern aufhängen. Das sind die Awards. Wenn wir wählen müssten, dann würden wir so wählen. Da darf man uns dann in ein paar Wochen alles um die Ohren hauen, wenn sie anders gekommen sind. Finde ich auf jeden Fall stabil. Und waren wir uns einmal uneinig? Nee, ne? Ich habe es gar nicht mehr genau verfolgt. Ich glaube nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Also auf den hinteren Plätzen ein kleines bisschen, aber die Awards gehen einstimmig und deswegen ist es auch schön. Wir können es die ins Gesicht von Staudemeyer Awards nennen, weil wir uns einig sind. War ja auch so angekündigt, werden auch viele uns wahrscheinlich zustimmen, aber ich finde schon, dass es auf den hinteren Plätzen interessant wird und die Diskussion bei den Themen, die wir angesprochen haben, ist ja mit Sicherheit da. Von daher, wie immer der Aufruf, alle, die es noch nicht gemacht haben, geht mit rein und joint die ins Gesicht von Staudemeyer Talkgruppe, weil ich bin mir sicher, dass zu dieser Episode, zu den Awards, dann auch da wieder ein formschöner Post erstellt wird, unter dem man dann darüber diskutieren kann. Da habt ihr dann die Möglichkeit, eure Titel zu vergeben und euch natürlich die Meinung von vielen anderen NBA-Fans anzuschauen. Das lohnt sich definitiv. Also guckt euch das an. Folgt uns bei Instagram definitiv auch. Wie wir da heißen, sagt Arne gleich. Aber auch da muss ich es nämlich erwähnen, weil tatsächlich kam es diesmal von dir. Ich habe mich mal wieder so ein bisschen zoned out und bin sehr, sehr selten bei Instagram, was kacke ist, weil ich da auch viele Nachrichten bekomme von Fans des YouTube-Kanals. Aber du hast dich committed und hast gesagt, wir sind jetzt dedicated, wir werden den Instagram-Account jetzt wirklich pflegen und regelmäßig da was posten, irgendwelche schönen Bilderchen. Von Tegli hat man da letztens was gesehen, war ein extrem schöner Post von deinem Stabilo, von deinem Stabilo-Boss, glaube ich, der, ja, so der legendäre Marker, der dich zu der Kuckuck
0 aus 2 ist er gegangen.
Ja, das war auf jeden Fall auch ganz geil. Also folgt uns da. Ja, den Rest darfst du sagen. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, bedanke mich bei Arne Tegen und bin jetzt raus.
Ja, den Rest gibt's ja nicht mehr. Wie gesagt, folgt uns neuerdings auf Spotify. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, dass wir da jetzt auch gelistet sind. Lasst uns ein Like auf Facebook da, gerne. Also die Hörerzahlen, um das auch nochmal wieder zu sagen, explodieren in den letzten Wochen und Monaten wieder extrem. Das ist sehr, sehr schön, eine schöne Entwicklung. Heißt aber im Umkehrschluss, dass natürlich so die Diskrepanz zwischen Hörern und Menschen, die uns auf irgendeinem der Social-Media-Outlets folgen, immer größer wird. Von daher können wir da zusammen mal vielleicht daran arbeiten, dass wir das ein bisschen kleiner gestalten und da ein bisschen aufholen. Freut uns auf jeden Fall immer. Ansonsten, ja, hören wir uns morgen wieder. Wahrscheinlich einen Ticken später, weil Tegli wird heute Abend unterwegs sein auf dem 30. Geburtstag. Also er rechnet nicht um 10 Uhr morgens mit der Episode, aber im Laufe des K-Montags, nenne ich ihn jetzt einfach, werden wir auf jeden Fall nochmal wieder was raushauen, unter anderem All-NBA-Teams. Ich hab Bock schon, du dich ein bisschen mal lieber, genießt den K-Sonntag, was auch immer du heute noch machst, ein paar Eier suchen und so weiter und so fort. Hat mir Spaß gemacht. Haut rein.